and Stone Cold Steve Austin. Listen to Blouse and Griffin. That's the bottom line, because I said so. And if you don't, he'll kick your ass.
Moin Moin und hallo und herzlich willkommen. Eine weitere wunderbare Ausgabe des Plauschangriffs geht weiter, muss man sagen, denn es ist Teil 2 eines Themas, was wir vor einiger Zeit angegangen sind. Ede, schön, dass du da bist.
Hallo, hallo, mein Name ist Yetchenka D. Ich lache gern.
Und ich mag lange Spaziergänge und ich schlafe und Pferde. So ein bisschen, ne?
Pferde? Pferde
magst du nicht. Ich weiß nicht, das war das, was man als Hobby früher ins Freundebuch
so reingeschrieben bekommen hat. Kein großer Pferdefan.
Ich war früher reiten.
Ich weiß.
Aber das ist auch alles, was ich zu Pferden erzählen
Aber trotzdem
kann.
Magst du Pferde.
Ne? Aber heute schmecken sie umso besser.
Also mir hat ein Pferd auch mal richtig fies in die Hand gebissen und so. Ich habe schon durchaus Respekt vor Pferden.
Was ist das mit Menschen, das oder generell Lebewesen, das, wo du hinkommst, das dir was Schlechtes passiert?
Das zieht sich wie meine Hand einfach überall hinstecke wahrscheinlich.
Wie ist dieser alte Spruch so, wenn man morgens einem Arschloch begegnet, ist man dem Arschloch begegnet. Wenn man das den ganzen Tag macht, ist man selbst,
ist
das,
man
Arsch.
Selbst das Arschloch. Ja.
Warum verfolgen dich solche Situationen, Simon?
Das ist schon mal hinterfragt. Das ist irgendwie, was du gerade gesagt hast.
Ja, nicht ohne Grund.
Ist profound. Simon, schön, dass du da auch da bist.
Ja, natürlich, wie ihr schon gehört habt, ich bin auch da. Aber bei der Reihe hätte es mich auch geärgert, nicht dabei zu sein. Es ist einfach zu geiles Thema.
Das Gute ist, wir könnten theoretisch nochmal über exakt die gleichen Sachen wie aus der ersten Folge reden, weil ich erinnere mich an nichts mehr, was wir behandelt oder geredet haben, wie immer.
Ich musste die Liste mir nochmal angucken, was wir überhaupt behandelt haben, sonst könnten wir auch nochmal eine Dreiviertelstunde über Roseanne quatschen einfach.
Ja. Ich möchte mich jetzt schon mal entschuldigen, wenn irgendwelche Leute die Podcasts back-to-back hören und sagen, Moment, das ist doch exakt das Gleiche, was Etienne schon eben gerade erzählt hat. Ich weiß es nicht mehr. Zwischen der Podcast-Aufzeichnung liegen mehrere Monate.
Vielleicht schneiden wir auch einfach alte Sachen nochmal rein.
Ja, oder so. Lass uns.
Ede ist gar nicht hier.
Ist ein bisschen, das waren diese KI. Naja, es passt ja vielleicht zum Thema Sitcoms Teil 2, aber allgemein TV-Serie, es gab ja früher immer diese Clip-Shows ab und zu mal, wo du merkst, die hatten kein Geld für eine neue Folge. Mm. Und dann, die Full House-Familie ist eingeschneit und kannst du dich noch dran erinnern, als Michelle damals in den Brunnen gefallen ist?
Ja, das waren noch diese Bottle-Episoden, die irgendwie pro Season oder so jede Folge, jede Show hatte so eine Bottle-Episode und man hat es immer abgefuckt, wenn die kam, weil das immer nur alter Shit war. Gab's bei Friends, ich glaube, da war das die Rachel wird 30 Folge oder keine Ahnung, bei Friends gab's diese Bottle-Folgen, wo dann so, erinnerst du dich noch, Joey? Und dann kam
und immer das Zurückblicken.
Ja.
Kannst du dich noch an unsere Lieblings-Star Trek-Folge erinnern, wo sie das mal gemacht haben? Wo Riker dann so Gehirnverlust hatte und sie ihm alte Szenen vorgespielt haben von alten Folgen.
Clever. Ja, dass sie es selbst da gemacht haben, aber da haben sie es immerhin versucht, clever in irgendeinen Sci-Fi-Tag.
Es war ein Twist, genau. Es hat eine Story dafür, dass wir 45 Minuten nur Riker in einem Bett gesehen haben, der
irgendwie. Doch, ich erinnere mich, ja.
Ja, aber überleg mal, wie billig die dann so eine Folge produzieren. Sie brauchen nur Riker und ein Bett und einen Cutter.
Ja, aber das ist garantiert schon eingeplant. Da heißt dann so, ihr macht, weiß ich, 12 Folgen plus die eine.
Plus die Bottle.
Die dann, für die ihr kein Geld kriegt.
Das sind diese alten TV-Verträge früher. Wenn du daran denkst, ob es jetzt normale, in Anführungsstrichen, TV-Serien sind oder eben auch Sitcoms, die mussten ihre 26 Folgen pro Jahr produzieren. Und manchmal, wenn du dann so ein großes Budget gemacht hast und in der einen Folge Rachel nach Acapulco geflogen ist, dann sind sie bei der nächsten gezwungenermaßen im Wohnzimmer.
Man muss sagen, das war natürlich eine andere Zeit, wo es noch nicht on demand alles gab. Das heißt, man ist wahrscheinlich auch davon ausgegangen, dass Leute Folgen nicht geguckt haben oder verpasst haben oder so. Und dann bietet sich vielleicht dann nochmal an, so ein Best-of nochmal, guck mal, vielleicht habt ihr, hier ist was dabei, was du noch nicht kennst. Heutzutage im Streaming-Zeitalter, wo jeder binget und ganz gezielt auch da aufhört, wo er das letzte Mal, da anfängt, wo er das letzte Mal aufgehört hat, ist das wahrscheinlich so ein bisschen obsolet.
Ja, gibt's auch nicht mehr, oder? Ich habe das nicht mehr gesehen.
Naja, also grundsätzlich, ob es jetzt Sitcoms oder andere Sachen sind, die sind ja eh sehr reduziert, was die Folgen angeht, dass du das nicht unbedingt brauchst. Ich habe auch lieber 10 starke Folgen als 16, wo nur ein Drittel gut ist.
Ja, aber wir reden ja heute auch über die guten und meiner Meinung nach gibt es auch da welche, die es geschafft haben, weiß ich nicht, von 26 mindestens 20 oder so richtig gute zu machen.
Das natürlich, ja.
Und das, finde ich, ist ja da auch so ein Benchmark, an dem sich andere Sitcoms messen können. Heutzutage, ich weiß, ich habe mal jetzt reingeguckt hier, The 90s Show oder so, Remake von That 70s Show Und da musst du schon die guten Gags, also schon in der ersten Folge mit der Lupe suchen.
Ja, es ist schwierig. Ich habe es das Punkt hier tatsächlich nochmal aufgeschrieben. Das letzte Mal waren wir so bis in die 90er nochmal vorangekommen und haben da einen Großteil besprochen. Wir haben sehr viel ab den 2000ern, was an Sitcoms gekommen ist. Unter anderem auch die wilden 70er war ja auch eine 2000er-Serie, muss man sagen. Ich verkläre das immer so ein bisschen natürlich, weil es eh eine andere Periode darstellt, so wie es bei Happy Days gewesen ist. Moment, die haben das in den 70ern gedreht, aber es waren die 50er oder 60er. Und jetzt sind anscheinend wohl die Zeiten gekommen, wo die Händering nach Programmen suchen und, oh, wir können mal zeigen, was 20 Jahre später bei den wilden 70ern passiert. Es gab ja auch die wilden 80er zwischendurch nochmal, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ja, das
habe ich gar nicht mitgekriegt. Ist sofort gefloppt.
Ja.
Mit dem gleichen Cast?
Nee, es war ein anderer Cast, unter anderem der eine von It's Always Sunny in Philadelphia. Mhm. Dennis, oder wie? Ich glaube,
Dennis.
Entrückte.
Ist so.
Als
der Psychopath.
Ja, genau.
What do you mean, what do we need a mattress for? Why in the hell do you think we just spent all that money on a boat? The whole purpose of buying the boat in the first place was to get the ladies nice and tipsy topside so we can take them to a nice, comfortable place below deck and, you know, they can't refuse because of the implication.
Oh, okay. You had me go in there for the first part. The second half kind of threw me.
Well, dude, think about it. She's out in the middle of nowhere with some dude she barely knows. You know, she looks around her. What does she see? Nothing but open ocean. Ah, there's nowhere for me to run. What am I going to do? Say no?
Okay, that seems really dark.
Though. No, it's not dark. You're misunderstanding me, bro.
I think I am.
Yeah, you are. Because if the girl said no, then the answer obviously is no.
No.
But the thing is she's not gonna say no. She would never say no because of the implication.
Übrigens, da müssen wir unbedingt auch noch reden, ne, über die Reihe.
Ja, ich erschrecke mich immer wieder. Direkt hier am Eingang steht so ein Danny DeVito-Aufsteller. Und ich denke immer, da steht jemand und guckt und dann, möchtest du ein Ei haben zum Essen?
Ich finde auch, durch hier It's Always Sunny hat sich Danny DeVito für mich nochmal so in mein Herz gespielt, weil ich das unglaublich geil finde. Ich meine, es gibt eine Folge, da versteckt er sich in einem Sofa. Also der ist einfach, und dann wird er so geboren aus diesem Sofa. Danny DeVito komplett nackt. Also es ist einfach, der Typ macht nur geilen Scheiß noch mit. Ich meine, der ist wie alt und macht alles mit. Und
was ich daran auch so geil fand, ist, ich glaube, der kam ja erst in der zweiten Staffel dazu, wenn ich mich recht erinnere.
Auf jeden Fall nicht am Anfang dabei.
Und zweite Staffel. Ich meine, Always Sunny ist natürlich jetzt mittlerweile schon bekannter und die Typen haben alle irgendwie auch Karrieren gemacht und die gibt es seit, weiß ich nicht wie viel, 15, 16 Staffeln oder keiner Plan. Aber als die Serie neu war, waren die Typen komplett unbekannt und die Show war schon grenzwertig, was den Humor damals anging. Und dass dann so eine Koryphäe wie Danny DeVito, der ja ein 80s-Star und auch 90s-Star, ne, der schon ein großer Name war, der dann in so einer Sitcom oder in so einer Comedy-Show mitspielt, die eigentlich niemand kennt, die jetzt auch, wo du jetzt nicht hundertprozentig davon ausgehen kannst, dass das ein Hit wird oder so. Und da als Regular, nicht nur so ein Cameo oder so, sondern wirklich als Teil des Casts mitmacht, sich dann auch fügt, sich nicht zu doof ist, da den kompletten Volltrottel zu spielen in jeder Folge. Mit teilweise wirklich, wie du es gerade gesagt hast, ne, der ist sich ja wirklich für nichts zu schade. Nichts ist ihm peinlich. Und mit Sicherheit auch seinen Anteil hat, dass Sunny ernster genommen wurde und auch so lange gelebt hat und bis heute Teil des Castes, also seit weiß ich nicht wie vielen Jahren, finde ich, also kann man gar nicht
loben. Er hat wohl auch richtig Spaß dabei. Ja. Also so wirklich, das ist für den einfach geil. Ich glaube, du hast halt Freiheiten, die du sonst auch nicht hast, wenn du so Filme machst oder so, ne?
Ja, wenn du merkst, jemand wie Danny DeVito, der eben im alten Serien- und Filmsystem groß geworden ist, natürlich als dann eher nicht so groß gewachsener Mensch, oder können wir lustige 80er-Comedy daraus machen, hat er viele Rollen in der Form bekommen. Twins habe ich auch sehr gern geschaut, damals zum Beispiel mit Schwarzenegger, absolut, was auch eigentlich nur eine Klischee-Parade
aber
ist.
Aber er ist auch ein geiler Pinguin in Batman, also er hat schon eine
verrückte
Menge,
ich finde super gerne Stone. Gesehen.
Oh ja, absolut. Ja. Na, also super viele ikonische Rollen. Mathilda würde ich auch nochmal reinschmeißen, auch eher Kinderfilm, den er mit seiner Frau produziert hat oder seiner damaligen Frau Rhea Perlman, die ja Carla bei Cheers gewesen ist über viele Jahre. Aber wenn du so eine Gelegenheit wie bei It's Always Sunny bekommst, was ihr habt es ja schon ausgeführt, sehr, sehr langlebige Serie, habe ich auch erst später entdeckt, weil es eben so eine vergleichsweise kleine Serie ist. Ich habe jetzt auch nicht Staffeln nachgeholt, sondern immer punktuell mal geschaut. Das ist so, wo man immer dann so Ausschnitte oder Clips bei Social Media oder YouTube mal findet und dann hänge ich auf einmal eine halbe Stunde und sehe da irgendwie Best of Danny DeVito, möchten sie ein Ei essen, möchten sie irgendwie das machen. Und wenn jemand wie Danny DeVito in so einem Umfeld, was, ich meine grundsätzlich, worum geht es in der Serie? In Anführungsstrichen eine Gruppe von Leuten macht, genau, die machen eine Bar und sind Arschlöcher.
Einfach, also, es gibt eigentlich
Und die lernen auch nichts.
Es gibt eigentlich keinen, worum geht's. Es ist eigentlich, es sind halt vier oder mit Danny DeVito fünf Freunde, wenn du so willst, aber eigentlich sind sie, also die hassen sich halt. Und es ist halt eine absolut zynische Sendung, wenn du eigentlich willst, weil alle fünf auf ihre Art und Weise dumm sind und Arschlöcher, aber halt versuchen, also ich würde das Grundmotto sagen, sie versuchen immer das System auszutricksen und zu gucken, wie sie mit möglichst wenig Können und Leistung irgendwie was für sich gewinnen können. Und also es gibt halt Folgen, wo sie dann irgendwie, ja, berühmte Folgen sind zum Beispiel, wo sie irgendwie das ins Förderprogramm vom Staat kommen wollen, also staatliche Subventionen für Drogenkranke haben wollen und dann extra Crack nehmen. Solche Geschichten. also es ist halt sehr, dafür, dass das in einem Kabel, ich glaube Fox, ich weiß nicht, wie es bei Fox ist mit so Schimpfwörtern und so, aber dürfen die bei Sunny, dürfen die auch Fuck und so sagen, oder?
Boah, das ist echt lustig, weil jetzt müsste ich selbst überlegen, ob ich da schon solche Wörter gehört habe. Ich wüsste es gerade nicht.
Meine aber, das wäre dann, war das nicht eher so FX statt Fox? Also
ja, genau,
so Kabel.
Es ist FX.
Okay, FX ist mehr der Kabelkanal, meine ich, oder so, ja. Ein Kabelkanal von denen, und im Kabel ist es ein bisschen laxer geregelt.
Also
was jetzt
schon, ja, da fällt doch nicht dauernd die F-Bomb, aber ich glaube, die dürfen fast alles machen, weil die lassen da wirklich kein Thema aus und es ist halt so, manche haben mal gesagt, es ist so Simpsons mit echten Darstellern, aber ich weiß ehrlich gesagt, ich habe Simpsons ja nicht so viel gesehen, wo da der, weil die natürlich auch in ihren Folgen immer mal so, ja, Themen behandeln, die vielleicht Rückschlüsse, so wie South Park auch oder so, auf Events im echten Leben geben können oder so. Wir haben einmal eine sehr gute Folge zum Gaza-Konflikt gemacht. Also da gibt es sehr viele interessante Folgen. Und, aber ich weiß gar nicht, wo man das in Deutschland gucken kann. Es gibt auch eine
Covid-Folge, wo sie erklären, was sie mit ihren, diesen finanziellen Spenden, also der Staat hat die Leute ja unterstützt mit so, mit so einem Geldbetrag. Und genau, dann erzählen sie alle, was sie mit dem Geld gemacht haben. Und es ist auch eine sehr gute Folge, weil am Ende stellt sich raus, dass alle schlimmen Sachen, die passiert sind, was weiß ich, die Trump-Geschichten und alles, was da so passiert ist, irgendwie mit denen zusammenhängt. und es ist also, ich finde, sie sind kreativ, was das Writing angeht. Sie geben sich immer noch Mühe. Ich glaube, jetzt ist es auch bald vorbei. Also ich glaube, sie haben so bald jetzt irgendwie, ich glaube, die letzte Staffel kommt jetzt. Aber das war ein guter Run und ich bin auch echt dankbar. Ich habe da jede Staffel gesehen. Und,
glaub, wie viel gibt es? 15?
Ja, ich habe mal gerade gecheckt. Das geht genau, in die Richtung, 15 Staffeln, 162 Folgen bisher. Das ist schon krass. Lief auf FX und seit 2013 in Amerika auf FXX. Also vielleicht können sie sich dann noch mehr erlauben.
der
Zweitkabelkanal. Wobei in heutigen Zeiten musst du sagen, wie viel wert ist die RSTV-Ausstrahlung, wenn du eben so ein Paket hast. In Amerika war es ja früher diese Syndication, wie sie es genannt haben. Wenn so eine Serie 100 Folgen erreicht hat, konnte die auf lokale Märkte verkauft werden. Und so wie wir, als wenn wir, wenn wir wieder bei Star Trek wären, wird das einfach abgesendet von kleinen Sendern. Und ich meine, das siehst du jetzt, auf welchem Streaming-Service kannst du abonnieren, kannst die DVDs früher holen, Staffeln und alles. Also es ist relativ fast egal, auf welchem Sender es läuft. Hauptsache, die können es überall vertreiben. Ja, um auf Danny DeVito nochmal zurückzukommen, meines Erachtens ist es eben, er hat da quasi einen Platz gefunden, okay, die verstehen meinen Humor und ich verstehe deren Humor und lass uns mal was machen. Mhm. Und keine Scham. Ne? Hauptsache
er sagt, der Gag. Er sagt in der Serie, sagt er ja, was ja auch, für, also was wahrscheinlich auch auf den Schauspieler Danny DeVito zu übertragen ist. Er meinte, I only got a few years left, I'm gonna get really weird with it. Und das ist schon ziemlich nah dran an dem, weil ich glaube, nirgendwo kannst du so einen Quatsch machen wie da, weil die Story es auch hergibt und der Charakter es hergibt. Aber ohne Frank Reynolds, weiß ich nicht, dann wäre das auch eine andere Serie. Der ist schon eine richtig tragende Rolle in dieser Reihe. Und das sieht man in der ersten Staffel, wo er eben noch nicht da ist. Ja, er ist einfach, er hat vor allen Dingen Kohle. Also die sind ja alle chronisch arm und Idioten. Und die Bar bringt ja auch kein Geld. Und er ist halt irgendwie der eine Typ, der halt Kohle hat, wodurch sie halt immer wieder so auch bestimmte Aktionen machen können, weil er einfach die Kohle ausgibt für Crack und Nutten. Also es ist halt wirklich einfach ganz schäbig. Naja gut, ich wollte nur sicher gehen, dass wir darüber reden. Das haben wir jetzt, da bin ich jetzt glücklich.
Ja, da kann man kurz nochmal den Umkehrschluss machen. Der eine Schauspieler von It's Always Sunny, ich weiß jetzt nicht mehr, ist es Mac oder so? Der hat eine neue Serie.
Mystic Quest.
Mythic Quest war ein... Super, ja. Nintendo RPG. Mystic Quest. McElhenney. Genau, Rob McElhenney, der auch super aufgemuskelt wurde, ne? Der hat ja seinen Weg als von Plauze zu Megamuskeln
gemacht. Der hat ständig seinen Körper transformiert für die Show, ja.
So, ja.
Auch, und auch er hat für den mit Gag. Ryan Reynolds dieses Welcome to Wrexham, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, diese Disney Plus Serie, wo er mit zusammen, das ist eher eine Doku. Er hatte die Idee, Es wird in der Serie erklärt, er hatte die Idee mit Ryan Reynolds, also Deadpool Ryan Reynolds, einen irgendwie Sechstligisten in England Fußball als Investor zu übernehmen.
Okay.
Und das zu dokumentieren. Und beide haben mehr oder weniger keine Ahnung von Fußball und haben nur gehört, es gibt da dieses kleine Örtchen namens Wrexham, was irgendwie so ein Traditionsverein hat, wo irgendwie 500 Leute ins Stadion gehen, so ein kleines beschauliches Dorf, und die gehen da wirklich als Hollywood-Stars rein. Und was das dann alles so mit sich bringt, das ist teilweise sehr lustig, weil allein schon dieser erste Anruf von Rob McElhenney mit Ryan Reynolds, wo sie so per Video callen, die kannten sich gar nicht, sondern die telefonieren da auch zum ersten Mal quasi. Also die wissen, wer ist, aber sehr die haben seltsam. Sich noch nie getroffen. Und er pitcht ihm diese Idee, und dann, bis die dann zum ersten Mal in Wrexham da sind und Rob McElhenney da irgendwie eine Rede hält vor irgendwelchen Fußballern, die sich einfach nur denken, weil seid ihr, so, weißt du, die irgendwie mit blauen Flecken, solchen Schenkeln irgendwie, kommt da Deadpool und Rob McElhenney rein, und die denken, nur, was ist hier gerade los? Und die Serie kann man sich auf Disney-Serie, das ist wie gesagt so eine Doku-Serie, kann man sich angucken, weil es sehr sympathisch ist. Auch wenn man nichts mit Fußball zu tun hat oder so, es geht da nicht wirklich um Fußballspiele oder so, sondern einfach um dieses Projekt. Und ich finde das irgendwie, ja, es ist sympathisch, aber natürlich auch grenzwertig, weil Fußball immer so, ne, ein Thema ist, wo die Leute mit Tradition, und du hast auch keinen Bock, dass irgendwie die reichen Hollywood-Guys kommen.
Das ist mein Leben und ihr macht eine Gag-Show draus?
Genau, dass du da so hinkommst und sagst so, ja, das war jetzt cool für Publicity, und für deinen Whisky oder für deinen Avion, und jetzt verpisst du dich wieder. Aber es ist, wie man es sich von den beiden vorstellen kann, sehr sympathisch und lustig.
Ja, dann nochmal, ich glaube, wir können zu zwei Themen hingehen. Mythic Quest hatten wir kurz erwähnt, ich habe jetzt keine Folge gesehen.
Ich auch nicht.
Weil ich meine, das Thema irgendwie, okay, wir zeigen, wie so ein Spielestudio funktioniert, und wir machen so Gags draus, da sind wir, glaube ich, zu nah dran am Thema hier, ja, als ob ich da so viel Comedy da draus sehen kann.
Es ist jetzt keine Comedy-Serie. Ich glaube, die, also man würde sie, sie selbst würden sie wahrscheinlich so bezeichnen, aber da sind jetzt keine geschriebenen Gags großartig, sondern es geht wirklich eher darum, ist ja eine Serie, die mit Ubisoft produziert wird, wo dann auch viel Geld drinsteckt. Und du siehst halt viel auch von den Spielen, die sie entwickeln. So, also dann sind immer irgendwelche Animationen, die natürlich aus irgendwas anderem kommen. Mhm. Aber du hast schon das Gefühl, okay, die faken das jetzt nicht so ganz billig, sondern sie haben sich schon Mühe gegeben, das jetzt irgendwie auch zu bebildern. Und im Grunde geht's halt um diesen typischen Struggle von Spieleprogrammierern, ist ja klar, ne? Du hast die Community, du hast viel zu große Macht von irgendwelchen einzelnen Influencern, die denken, sie können sogar über Features bestimmen. Du hast innerhalb der Company hast du dann halt so diese typischen Hierarchien. Jeder will irgendwie oben sein, jeder will auch mal der Chef sein, dann Frau, Mann, ne? Dann rücken die Frauen nach, und da ist dann so eine Genie-Entwicklerin, die aber mega sozial inkompetent ist. Und das finde ich auch schön. Die ziehen das halt auch durch. Also da ist dann die Frau als Entwickler zwar super als Entwickler, aber komplett inkompetent in allen sozialen, aber so unsympathisch inkompetent. Die ist nicht sympathisch. Und Mac ist halt so der Typ, der mit allen kann, der geile Ideen hat, dem das Leben so quasi zufliegt.
Nicht so ein bisschen Molyneux-Style, oder? Hätte ich so von außen den Eindruck gehabt.
Also man kann da ganz viel rein interpretieren. Ich persönlich weiß es nicht. Ich glaube, Mac spielt wirklich so eher so hier, wie heißt der von Ultima und so? Hier,
Richard Garriott.
Also ich glaube eher so einen universell geliebten Erfinder einer Welt, die allen viel bedeutet, der dann aber halt aus dieser Welt sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich mache was anderes so. Mhm. Und darum geht's, um diesen Struggle. Manchmal habe ich da auch so ein bisschen Erinnerungen an an diese typischen Serien, wo halt auch so versucht wird, was aufzubauen, und dann klappt's nie. Also Silicon Valley fällt mir da ein und noch ein paar andere in die Richtung. So, manchmal hat's diese Vibes, dass sie halt nie ankommen, aber sich immer weiterentwickeln.
Der Weg ist das Ziel.
Ja, und aber also sie es geht auch schon um Geld, und sie haben auch Erfolge, aber es geht ja um so Spiele, und die brauchen ja ewig. Und dann hast du so einen Moment. Ja. Und was ich cool finde, ist, dass sie sich auch, also sie haben so diese Momente, wo sie 3, 4, 5 Folgen lang so an so Spielen entwickeln, an einer Idee, und dann haben sie es ja nicht geschafft. Und dann merken sie, fuck, es macht überhaupt keinen Spaß. Spiel macht keinen Spaß. Und das sind so Momente, die ich durchaus mir vorstellen kann, dass sie häufig bei Spieleentwicklerfirmen kommen. Und das ist interessant zu sehen, wie sie das so negieren. Und natürlich
mag ich halt auch, dass Spieleentwickler ganz häufig solche Spiele rausbringen.
Ja, das ist genau der Punkt. Da hast du dann nämlich den Finanztyp, der sagt, du fucking cares, wir haben hier Hochrechnungen, die uns sagen so, und aber nein, es geht um den Struggle, es ist nicht gut. So, und das ist ganz interessant, weil sie dann am Ende in dieser Geschichte zum Beispiel irgendwas ganz anderes entwickeln, was sie eigentlich nur als Ablenkung für jemanden entwickelt haben, der immer nervt, haben sie ihm so ein Spiel entwickelt, damit er die Fresse hält. Und das zeigt sich dann, wird so eine Art Minecraft. Also so, du hast so echt auch so unvorhergesehene Geschichten und die aber schon so ein bisschen ähnlich sind von dem, was man gehört hat von Spieleentwicklung. Es ist aber auch nur wirklich okay. Also ich guck's gerne, weil mich das Thema interessiert und es hat mehr vom Gaming, es zeigt mehr Gaming als jetzt sowas wie Grandma's Boy, wo du das Gefühl hast, okay, der programmiert da zu Hause auf mit einem Xbox-Controller ein Spiel, was krasser ist als alles. Denkst du, okay, es ist zu dumm. So, das ist für meine Mutter, die nicht weiß, wie Spiele entwickelt
werden. Die Grafik in Level 2 muss noch verbessert werden.
Exakt, ne? Sowas, wirklich, genau. Ey, wie hast du denn diese Framerate hingekriegt
oder so?
Und du denkst, also, jetzt so redet kein Mensch.
Grandma's Boy kam aus einer Ära, das waren wirklich diese Anfang bis Mitte 2000er Comedies, so ein bisschen aus dem Judd Apatow-Umfeld, ne, wo dann einfach mal irgendein Thema genommen wurde und jetzt wird voll auf die Klischeekiste gegangen.
Ich muss aber sagen, also ich muss auch, es geht ja nicht um Filme hier, aber Grandma's Boy ist nicht so gut, aber ich lieb den trotzdem, weil allein dieser geile kommt, da ist auch dieser Super-Nerd, der Chef von dieser Firma ist.
Oh ja, der so die Matrix-Mäntel trägt,
oder? Exakt, der hat so immer so Mäntel an und macht einen auf mega deep und mysteriös und es ist natürlich wie alle Leute, die sowas machen, total der Lauch und Lappen. Es ist so geil, ich kenne solche Leute, also ich kenne de facto solche Personen und dadurch, das macht es noch lustiger. Ah, ja, naja. Also Mythic Quest kann man echt mal machen. Es geht immer nur so, es gibt eine Folge, wo es nur darum geht, wie eine Schaufel aussehen soll in einem MMORPG, weil alle dann, ja, die Schaufel braucht irgendwie so eine Lore und dann hast du so diesen Lore-Verantwortlichen, so einen alten weißen Mann, der natürlich komplett ein Non-PC ist, der sich dann voll die Mega-Geschichte um diese Schaufel ausdenkt. Und es ist, wie gesagt, schon irgendwie eine coole Idee.
Ja,
also ich bin froh, dass man so ernst genommen wird, so mit seinem Thema.
Ja, also muss mal gucken, je nachdem, wie lang es dann dementsprechend auch läuft, wenn Ubisoft es finanziert, vielleicht nicht so lange und am Ende wird Skull and Bones gecancelt oder so.
Ja, ne, also es hat sich jetzt langsam auch totgelaufen, so, es ist früh schon tot, die dritte Staffel oder so, glaube ich. Also so viel mehr wird es da nicht geben. Aber es ist schön zu sehen, dass die Jobs haben, das freut mich am meisten.
Ist auf jeden Fall was man sich heutzutage mal potenziell anschauen kann. Ede, weil du Fußball hier nochmal erwähnt hast, was mich so ein bisschen gewundert hat, weil ich habe bisher noch keine Folge gesehen, aber die Lobpreisungen mitbekommen. Anscheinend wird auch Ted Lasso als Sitcom geführt. Ist das eine Sitcom? Oder ich hatte eher das Gefühl von dem, was ich bisher gesehen habe, nicht unbedingt Sitcom, aber eher so eine herzerwärmende Serie mit sympathischen Charakteren.
Ja, ich meine, Scrubs wird ja auch als Sitcom gehandelt teilweise. Also wenn du Scrubs als Sitcom behandelst oder Malcolm in the Middle, dann kannst du auch Ted Lasso als Sitcom. Es gibt aber jetzt kein klassisches Set im Studio mit Live-Publikum und Laugh-Track oder so. Es ist ja sogar, glaube ich, von den Scrubs-Leuten, Ted Lasso. Also es ist einfach eine Comedy-Serie, würde ich sagen. Ob das jetzt eine Sitcom ist oder nicht, hängt so ein bisschen davon ab, wie man den Begriff definiert. Ich verstehe jetzt unter klassischer Sitcom zumindest immer so die Couch steht da in der Mitte, irgendwie einer kommt von links rein, geht in die Küche, einer kommt die Treppe runter, so ungefähr, ne? Also so Oldschool-Sitcom. Aber ich weiß natürlich, haben wir auch in der ersten Folge, glaube ich, drüber gesprochen, hier dieses Single-Camera-Ding.
Genau.
Dass der Sitcom-Begriff zumindest als Genre weiter gefächert ist mittlerweile, wo es ja auch eigentlich heutzutage kaum noch Sendungen mit Love Track oder so gibt.
Ja, und wenn, dann sind es eben eher die Revivals, also sowas wie die wilden 90er. Ich habe zuletzt.
Hat das einen Love Track? Einen
Love Track.
Ja, ne? Also von den Clips, die ich gesehen habe. Oder auch, ich glaube, letzte Folge hatten wir es ein bisschen erwähnt, einer meiner Kultklassiker, zumindest als Kind damals, war Harrys wundersame Strafgericht, was nachts auf Kabel 1 lief, wo die dann so Gerichtsverhandlungen nachts am New Yorker Gericht gezeigt haben, wo so die kleinen Fälle verhandelt wurden. Ich habe mich immer scheckig gelacht mit der 80er-Comedy, die sie gemacht haben. Das wurde jetzt revivalt mit die Tochter des ehemaligen Hauptdarstellers, also des Charakters, nicht von dem Hauptdarsteller selber, aber so 20, 30 Jahre später. Und das wirkt irgendwie sehr forciert mit Dan Love Track nochmal mit rein und so Nicht-Gag-Witzen irgendwie. Ich weiß nicht, ob sie dann so diese Feinheit nicht mehr haben oder einfach das Umfeld anders ist, dass du nicht mehr vernünftig so eine Love-Track-Comedy schreiben kannst heute. Keine Ahnung.
Ja, ich weiß nicht. Also es gibt so auf YouTube ja diese Zusammenschnitte, so Big Bang Theory ohne Love-Track. Mhm. Das ist einfach absolut traurig.
Creepy,
also es ist wirklich cringe hoch 1000. Das kannst du dir kaum angucken. Ich finde, aber es gibt Sitcoms, wo es nicht so auffällt. Wenn ich jetzt an Friends denke oder so, finde ich, funktioniert das eigentlich immer noch. Mhm. Also da stört es mich auch überhaupt nicht. Und jetzt bei sowas Neuem wie That 90s Show ist zwar ein Love-Track, aber der ist anders jetzt als zum Beispiel bei Schrecklich nette Familie. Mhm. Bei Schrecklich nette Familie hast du ja teilweise Pfiffe und Rufe aus dem Publikum immer gleich gehabt. Also kannst du dann.
Ey, ohne Scheiß.
Da gab es ja wirklich
diesen einen. Ich werd getriggert dadurch.
Ja, hey.
Oder diese ein, zwei verzögerten Lacher, die zu spät kamen, genau, wo du immer dieselben Leute gehört hast.
Das war, und das war, ist natürlich, da hat sich so ein bisschen was getan. Also es hört, man, es ist immer noch ein Love-Track, aber er ist nicht mehr so penetrant. Mhm. Es ist eher so ein, wie so ein Support im Hintergrund, nicht mehr so penetrant, aber ja, eigentlich sollte es Love-Tracks. Ja,
ich finde, es gibt, wenn ich kurz was dazu sagen kann, es gibt so ein paar Serien, die haben keinen Love-Track und schaffen es, den zu ersetzen durch sowas wie eine geile Musik. Also ja. Seinfeld hat dieses Bing, 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 Bing. Meiner Ansicht nach genial, genau wie Curb, die ja dann auch, wenn dann immer die Tuba oder was das für Instrumente sind, das macht so viel aus und ist so viel besser, weil es gibt dem Ganzen mehr als einen Love-Track, der einfach nur dich so anstupst, ne, ist doch lustig, aber wenn das ja auf der Audioebene gut noch mit einer Musik unterstützt wird, dann gibt das dem Ganzen halt noch mehr. Und das favorisiere ich auf jeden Fall vor allen anderen Geschichten. Ja. Weil mir braucht keiner erzählen, wann ich lachen muss. Aber gerne unterstützen durch Musik. Das funktioniert ja auch. Wenn wir jetzt hier irgendwas machen würden und dann wäre diese Seinfeld-Mucke dazwischen. Irgendwie macht das was. Du kannst automatisch, musst du ein bisschen grinsen und erwartest, dass das jetzt auch lustig ist.
Ja, ja, ich meine, bei Friends hast du es ja so, dass da die ja wirklich vor Publikum dann aufgenommen haben. Ja, das Friends heißt, ist ja auch wirklich das ist dann nochmal, da lachen ja dann wirklich auch Leute. Damit kann ich dann auch leben, weil das ist dann wie ein Theaterstück oder was auch immer, aber wenn du halt einfach eine Sendung hast und da, also wie Big Bang Theory ist, glaube ich, nicht vor Live-Publikum.
Doch, ist auch vor Live-Publikum. Die Sache ist es eben, wenn man die deutsche Synchro guckt, die lassen komplettes Live-Publikum weg und dann kommen die Konservenlacher, wie wir es bei Schrecklich Nett Familie haben. Also im Deutsch ist es nochmal.
Also wenn Live-Lacher da sind, dann habe ich nichts dagegen, aber wenn das irgendwie einfach nur reingeschnitten wird, um mir zu signalisieren, so hast du gemerkt, lustig, wa? Dann.
Was gebe ich immer dieses Map Map? Und immer kommt mir ein guter Gag, ist Map Map.
Damit auch jeder weiß. Eigentlich ganz gut. Ja, selbst wenn die Lacher natürlich aus dem Publikum kommen in Amerika, also Big Bang werden wir auch nochmal ein bisschen drüber quatschen, auf jeden Fall, weil es ja die erfolgreichste tatsächlich Sitcom ist der letzten 20 Jahre, muss man sagen, wie absolut abgegangen die ist. Wenn du da den Love-Track rausnimmst, natürlich machen die da während der Performance Pausen für jetzt klatschen die und dann steigen wir wieder ein. Und das wirkt natürlich nochmal extra awkward, unabhängig davon, wie gut die Gags sind oder nicht. Also kommt da der Faktor nochmal dazu. Und das, was wir erwähnt haben, in Deutsch hast du natürlich dann nur die Konserve, wenn komplett der Sound weggenommen wird. Dann, ich kann mir vorstellen, Schrecklich Nette Familie auf Original hast du wahrscheinlich komplett andere Lacher, die drin sind. Die aber immer noch wie so eine sehr gesteuerte, ja fast schon Late-Night-Publikums-Arie dann wirken. Also die haben dann ihre Schilder. Jetzt klatschen, jetzt aufhören, jetzt bitte lauter, weil Dumpfbacke kommt aufs Set. Ja, damit wir das nochmal anklatschen können. Und das hat natürlich wenig mit einem Theaterpublikum zu tun, was du mitnimmst. Ted Lasso haben wir ein bisschen drüber gesprochen. Ich will es mir mal in Ruhe angucken, mal sehen, wie es wirkt, weil es kriegt ja sehr, sehr viel Lob. Und ich mag, hier denkst du, wer ist denn nochmal? Jason Sudeikis. Mhm. Ja, ich meine, du, Ede, hast ja auch relativ viel SNL geguckt, wenn ich mich nicht irre. Habe ich auch immer über die Jahre mal gemacht, mal mehr, mal weniger. Und ich habe auch eine Affinität für so Sketch-Comedy. Und gerade Sudeikis kommt ja aus so einer Ära, wo ich sage, da hattest du mal so eine Kristen Wiig oder Bill Hader, später Andy Samberg, wo ich finde, das sind so die Leute, die richtig so auch Comedy mitbestimmt haben in der
Jason
Zeit.
Jason Sudeikis ist super. Ich erinnere auch an seinen Gastauftritt bei Eastbound and Down, wer das geguckt hat. Da spielt er ja auch den zugeguckten Kumpel von Danny McBride. Und ja, ich muss sagen, ich finde Ted Lasso auch super. Bin aber auch nicht, ich habe, glaube ich, bin Ende zweite Staffel. Und es ist einfach so eine typische, es ist einfach so eine Feel-Good-Serie. Also die ist jetzt nicht besonders anspruchsvoll. Er ist halt wirklich einfach dieser sympathische Typ, der Football-Coach aus Amerika, der aus irgendeinem Grund, also die wollen eigentlich den Fußballverein in Ruin treiben und denken sich, wer ist besser geeignet als ein Typ, der keine Ahnung von Fußball hat. Wir holen uns einen Ami, der hat keinen Plan von europäischem Fußball und installieren ihn als Head. Und dann übernimmt er halt den Fußballverein und es ist sehr Scrubs-mäßig, habe ich so das Gefühl. So, du hast so unterschiedliche Charaktere, wo du erkennst, okay, das ist der Typ, das ist der Typ. Also natürlich anders, aber es ist so vom Pacing und vom Humor-Level ist das alles immer so ein bisschen Herz dabei, lustig und am Ende hast halt immer Jason Sudeikis, der so super sympathisch einfach ist und so uplifting, ja, der wirklich immer hingeht und wenn die verlieren oder wenn irgendwas ist, der immer mit so einer positiven Message da reingeht oder so und irgendwie immer das vorlebt und sagt, nee, ja, ich habe keine Ahnung von Fußball, Aber ich glaube, wenn wir hier guten Einsatz zeigen, dann können wir was reißen. Und mit jedem Spieler so respektvoll. Und das macht, die gibt dir wirklich so ein wholesome Gefühl. Ein bisschen hat mir aber so das Dirty, die Dirtiness gefehlt. Mhm. Weißt, ich bin halt ein Fan von schon auch schmutzigen, fiesen Humor so. Und das ist halt schon sehr für die ganze Familie. Das kannst du auch mit deiner Freundin gucken. Das kannst du, also kannst du mit jedem gucken, mit deinen Kindern. Das ist einfach so. Da kann man sich drauf einigen wie auf ein Glas Wasser. Niemand wird sagen, das schmeckt mir nicht. Aber ist schon gut. Also es ist, kann man sich gut geben, wenn man gerade mal auch, ich glaube, das kam auch zur richtigen Zeit. Kam ja, glaube ich, mitten in der Pandemie oder vor, kurz vor der Pandemie. Ich weiß gar nicht mehr wann. Und das war so ein bisschen Salbe, hatte ich das Gefühl. So alle waren schlecht drauf, negative Nachrichten. Dann kommt irgendwie so Ted Lasso, der sagt so, ey, alles wird gut, wir schaffen das. Und das hat, glaube ich, auch so ein bisschen geholfen.
Also gerade der, ich bin gespannt zu sehen, ob da so ein bisschen Scrubs-Gefühl allgemein entsteht, weil klingt interessant grundsätzlich und ich habe auch durchaus nichts gegen mal ein bisschen Positives, wo dann nicht immer nur auf die Ironie, aufs Ironiegas getreten wird sozusagen. Wenn wir bei Scrubs sind, Simon, ich glaube, da haben wir ja auch noch mal häufiger in den vergangenen Jahrzehnten, meine ich, drüber geredet. Ich meine, wenn wir Game One oder sowas sehen, Scrubs ist eh auch eine meiner Lieblingsserien zu der damaligen Zeit gewesen. Und ich meine, wir haben auch in dem Umfeld zum Beispiel die Minimatzen aus Game One, ist ja auch etwas, was zum Beispiel von Scrubs mit inspiriert gewesen ist. No?
Ja, genau, diese Cutaways heißen die, glaube ich.
Also
ich
American Dad, Scrubs natürlich, aber Scrubs im Präzisen, ne?
Klar. American Dad, genau, da werden die auch so genannt, Cutaways, aber ich glaube, die heißen auch so in einem Kontext. Also immer wenn JD so die Augen links nach oben links und nachdenkt und dann hast du so diesen Moment. Für mich hat das ganz viel ausgemacht. Ich weiß auch nicht, ich mochte halt wirklich Scrubs und Malcolm in the Middle. Als ich groß wurde, waren das so die zwei Serien, die mein visuelles Vorstellungsvermögen von wie so Medien aussehen sollten und wie die geschnitten sein sollten, sehr geprägt haben. Und das hat sich natürlich, dadurch, dass wir alle aus derselben Generation sind, hat sich das natürlich von der Bildsprache her immer wieder bei Game One und so auch durchgesetzt. Und Minimatzen natürlich auch, aber
ja, und auch grundsätzlich auch
so die eigenen Einspieler, ne? Der Off-Text sagt was, blablabla, das ist ja wie das und das und das und das und das. Und dann kommt der Einspieler, der genau das so visualisiert. Es funktioniert halt auch. Ne?
Genau,
und dann kommt der Gag.
Dieser Rhythmus eben, den man so ein bisschen intus hat. Und du meintest ja ob jetzt kann man Scrubs als Sitcom klassifizieren. Es war ja die Evolution meines Erachtens. Wenn die zu diesen Single-Cameras gegangen sind, das Tempo enorm angezogen. Die Cutaways nochmal dazwischen, die Gagdichte war gefühlt viel, viel höher und auch viel spitzer teilweise. Nicht jeder musste den Gag verstehen, ob der Cutaway da funktioniert. Und die Charaktere konnten auch mal ein bisschen durchgeknallter sein mit so einem Tagträumer wie JD, der eben seinen internen Monolog oder alles hatte.
Es ist ja eigentlich kein geiles ist sicher ein guter Job, aber du hast ja eigentlich nur um dich herum Stress,
Leid,
emotionale Ausbrüche von Leuten und so. Und eigentlich schottest du dich dann ja irgendwann ab und wirst zu so einem kalten, zu einer Maschine. Und die gehen ja genau den anderen Weg irgendwie. Die versuchen ja trotzdem diese Menschlichkeit, diese Wärme zu behalten. Und das finde ich so an der Serie auch so schön. Ja. Weil eigentlich wünschst du dir, dass Krankenhauspersonal so ist. Mhm. Ne? Aber gleichzeitig erklären sie dir irgendwie auch, warum das halt nicht immer geht. Auch manchmal anders bist.
Scrubs hat halt sehr clever gemacht zu dem Zeitpunkt, wo es so mit Dr. House und ER und so gab früher noch General Hospital, wie sie alle heißen, diese ganzen Krankenhausserien, die immer sehr realistisch und dramatisch, sage ich mal, waren und sich eher darauf fokussiert haben. Und Scrubs war auch realistisch, also war tatsächlich was so die Inhalte, die medizinischen Inhalte angeht, sofern man das als Außenstehender beurteilen kann, immer sehr genau und was man auch so in Interviews und so gehört, die hatten ja auch Berater und weiß ich, haben auch in einem echten Krankenhaus gedreht. Und
ja, das war irgendwie so ein geschlossenes, was sie dann benutzt haben dafür.
Also das war jetzt nicht Quatsch, was die da gemacht haben, aber die haben es halt geschafft, durch diese Cut-In-Ebene konnten sie kompletten Quatsch einbauen in eine Story, wo eigentlich Quatsch nicht angebracht wäre. Ja, also du hast einen Patient, der irgendwie gerade an Krebs stirbt, hast aber einen geilen Gag, wie der Doktor zu Hulk wird. So, ja. Und das haben die so clever irgendwie miteinander kombiniert durch diese Tagträume oder ne, durch diese Cutaways, dass du dann immer, du konntest JD, oder nicht nur JD, jeder konnte, es konnte alles passieren, ja. Ich erinnere mich an diese Pimp-Szene, wo die so als Pimps rauskommen und so.
Wie hoch die Hose da ist bei Turk, genau.
Und es waren immer nur so Fantasien oder Ideen oder irgendwas und dadurch konntest du alles machen. Du hattest alle Freiheiten der Welt, du konntest Aliens, Hulk, was auch immer machen in eine eigentlich realistische und teilweise auch dramatische Serie. Und das hat Scrubs auch so diesen ganz besonderen Mix aus lustig, aber auch teilweise super emotional und auch, also es gab wirklich Folgen, wo ich geheult habe oder wirklich ein Kloß im Hals hatte, die so, die Brendan Fraser-Folge zum Beispiel, legendär, also da, und dann auch Gastauftritte von so vielen Leuten, die später noch Stars geworden sind, wo man zum Beispiel gegen Ende von Scrubs gesagt hat, oh, wer will denn die Interns, ne, da hast du so Leute wie Emma Stone und Aziz Ansari und so, ne? Also das war schon krass, wer da auch alles sich die Tür in die Hand gedrückt, die Türklinge in die Hand gedrückt hat und ein Mega-Cast, gut geschrieben. Also Scrubs ist für mich auch bestimmt eine meiner Top-5-Comedy-Serien of all time.
Das ist wirklich ein wahnsinnig schicker Helm, Prinzessin.
Das ist kein normaler Helm, das ist ein Haarkonservator. Da ist mehr Platz drin, damit man sich die Frisur nicht ruiniert.
Sehr schön. Ich werde dir ein Rezept für 2 Gratis-Eier ausstellen und du kannst sie dir abholen, wann immer du willst.
Und der Einfluss auf Game One kam natürlich auch, weil wir immer bei Simon hingen, Scrubs geguckt haben. Und das ist ja bei Game One auch ein ähnliches Ding, dass du sagen kannst, ich mache hier zwar ein Review zu einem Spiel, aber ich habe hier diesen Gag und wie kriege ich den da jetzt rein? Ja, und das war ja auch dieses das Geniale an Game One, dass du irgendwie aus der Erzählnarrative ausbrechen kannst und irgendeinen Quatsch machen kannst und wieder zurück in die Erzählnarrative kommst. Das macht's abwechslungsreich, du hast den Gag, aber du schadest trotzdem nicht der Seriosität sozusagen des eigentlichen Reviews.
Genau, wann brichst du mit der Hauptebene und wann kannst du deinen Gag unterbringen? Passt der Gag rein? Kannst du den anpassen? Vielleicht doch eine kleine Geschichte drum erzählen? Und was ich mir auch dann angeeignet habe, so Setup und Payoff. Ne? Hast du irgendwas, was du vorne dann pflanzen kannst, irgendein Wort oder irgendeinen Ansatz und am Ende kommt dann der Mann mit der Kartoffelnase durchs Bild wie bei Loaded Weapon. Egal, alles sehr, sehr, sehr spezielle Referenzen. Ne? Aber Scrubs, absolut großartig, gerade auch wenn mal ab und zu die emotionalen Momente da sind. Es hat nicht immer zu 1000% geklappt, also manchmal haben sie auch viel auf die Emotionsdrüse dann gedrückt von wegen aus, aber wenn es bei so einem Fall wie der Brendan Fraser Folge gewesen ist und wer es noch nicht gesehen hat, wollen wir da auch nicht zu viel vorwegnehmen, weil es ist wirklich Sternstunde des TVs, so oder so, auch was da emotional mit den Charakteren gemacht wird, die noch mit mehr Persönlichkeit gefüllt werden, als das, was man sonst im Gag-Kontext bekommt, checkt das gerne aus. Ich bin nicht so ein Fan von den letzten Staffeln gewesen, wo dann eben hier JD und ich glaube, war Turk noch dabei.
Für mich hat's
auf jeden Fall die Interns haben nicht ganz so gut funktioniert.
Also als er weg war, hat das für mich dann aufgehört, einfach nur, weil das war seine Geschichte von Anfang an und irgendwie, ich kann solche Übersprungsgeschichten kann ich nicht machen.
Das ist so wie bei The Office, wenn Steve Carell weg ist, so das, den kannst du einfach nicht ersetzen. Du kannst nicht Stromberg aus Stromberg streichen.
Ja, stimmt, ich finde fast bei The Office haben sie es noch besser hingekriegt. Also weil da ja auch viele für sich nochmal glänzen können. Aber du hast natürlich recht. Aber da ist es nicht so negativ aufgefallen, weil halt große Stars hinterhergekommen sind. Bei Scrubs war so das Gefühl, okay, wir holen jetzt irgendwelche Leute. Hast ja gerade gesagt, dass es nicht so war, aber es fühlte sich so an.
Damals waren die ja noch.
Ja, damals eigentlich genau. Leute, also eigentlich hätte man ihnen eine Chance geben sollen, so, aber ich habe nie was gesehen.
Du siehst eben, dass es nicht wirklich immer dann an den talentierten Leuten anhängt, sondern die brauchen gutes Material und auch die Möglichkeit, über das Material hinauszuwachsen. Nee, mach genau das Skript, wie ich es geschrieben habe.
Aber es spricht ja auch, finde ich, für die Zuschauer, dass man das nicht sofort akzeptiert, wenn da einfach andere sind, sondern dass man sich natürlich an die Leute gewöhnt und du kannst halt nicht eine Geschichte aus den Augen einer Person erzählen für 6 Staffeln, 7 Staffeln und dann nicht mehr.
Mhm. Aber gut. Ja, Simon, du hast noch eine weitere Serie erwähnt im Zusammenhang mit Scrubs. Nee, aber die darf mir nicht hinten überfallen lassen. Malcolm mittendrin.
Da müssen wir gerne richtig drüber reden.
Ich
bin mega der Fan.
Das ist auch absolut die Evolution der Familien-Sitcoms gewesen, eben mit dem Zeitgeist der frühen 2000er, wo dann so dieses Friede, Freude, Eierkuchen nochmal nach hinten gepackt wurde. Und ich meine, gerade so ein, Hal hieß er in der Serie, ne? Unser Heisenberg.
Hal ist wie Randy in South Park. So, du brauchst so eine Figur, die jeden Scheiß mitmacht, die zu allem Thema irgendeine krasse Historie hat, wo du denkst, also so, es gab ja diese Rollerblade-Folge oder was, Rollschuh-Folge, wo du denkst, wie wollen sie das jetzt irgendwie, und dann ist halt Hell einfach der ultimative Rollschuh-Olympia-Fahrer und so, und dann geht die ganze Folge nur darum und mich erinnert das manchmal an so Al Bundy-Geschichten. Also Malcolm in the Middle hat für mich gewisse Ähnlichkeiten, Parallelen zu Schrecknet Familie, obwohl natürlich Hal ein ganz anderer Vater ist und seine Familie liebt und alles, hat das für mich irgendwie alles so, irgendwo sehe ich da immer Parallelen, weil Klar. Das ist halt so eine Familie, es ist eine abgeranzte Familie, die struggelt, die aber sich durchsetzt. Und auch bei Schrecklich nette Familie hattest du auch Bud, der ja sehr smart war, auch wenn er sich so nicht benommen hat, und Kelly, die halt eher doof war. Dieselbe Dynamik hast du natürlich dann auch jetzt bei Malcolm in the Middle, da hast du halt dieses Ding, Malcolm, der so ein Genie ist, und dann hast du Reese, der halt das komplette Gegenteil ist, und dann ist noch der kleine Junge, Dewey. Der wird dann halt zum Dewey wird dann halt zum Musikgenie gemacht.
Die Zukunft Grunde, ist jetzt, alter Mann.
Ja, allein das Future is now, old man. Ey, das ist so memebar. Da sind so viele geile Schnipsel, die auch als Bild so gut funktionieren. Wann immer ich diese Memes sehe, höre ich das richtig im Kopf. Und es gibt auch, wo sie im Stau stehen den ganzen Tag. Also es gibt auch so richtig schöne Folgen, wo sie rausgehen aus diesem Setting des Hauses. Und trotzdem, und es ist halt vor allen Dingen, ich glaube, das sagen ja alle, wenn man das als Kind guckt, ist man auf der Seite der Kinder. Ja, wenn du erwachsen bist, denkst du dir, Alter, was für psychopathische Kinder. Kannst du die nicht, ich verstehe voll Louis mittlerweile, also die Mutter, weil die nur am Rumbrüllen ist. Und mittlerweile verstehe ich, warum.
Und das Krasse ist, also zum einen muss man sagen, wenn es eine Serie gibt, die mich an Real-Life-Simpsons erinnert, dann ist es Malcolm in the Middle, weil da hast du wirklich Homer Simpson und Marge und die Kids und so weiter. Und Bart Simpson quasi als Malcolm. Das Lustige ist, meine Mutter ist sehr ähnlich wie die Mutter aus Malcolm in the Middle. Und ich habe für den 60. Geburtstag meiner Mutter habe ich so ein Video zusammengeschnitten, wo ich auch so Cut-ins und Cut-outs gemacht habe. Und da gibt es auch so eine Szene, wo, wie heißt sie nochmal in Malcolm, wie heißt die Mutter nochmal?
Jane Kaczmarek?
Nee, nicht die Schauspielerin, in der Serie.
Also Lois,
meine ich. Lois, ja. Lois. Wo Lois parkt das Auto und neben ihr parkt eine Frau und steigt auch aus und bumpt so mit ihrer Tür in die Tür von Lois und macht die Tür zu und geht einfach. Und Lois guckt, sitzt noch im Auto und guckt so aus dem Fenster und denkt, die hat nicht mal Entschuldigung gesagt. Und guckt so aus dem Fenster und sagt so, excuse me? Und die Frau, die aussteigt, sagt so, was denn? Ist doch nichts passiert. Und so, ach ja. Und dann macht sie auch ihre Tür so, bam, in das Auto. Ja. Und geht wieder so rein. Und dann kommt die andere Frau aber wieder zurück und sagt so, ach ja. Und macht so die Tür auf und knallt sie so extra nochmal dagegen. Und dann ist Lois halt richtig getriggert und steigt auf. Und dann sieht man nur so, bam, 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 bam. Und haut so wirklich die Tür so 10-mal dagegen. Und das habe ich so reingeschnitten in dieses Video von 60 Jahre, weil das ist so typisch meine Mutter. So, wenn sie das Gefühl hat, ihr wird Unrecht getan, dann schießt sie 10-mal so krass zurück. Und das war so symbolisch.
Entschuldigen Sie bitte. Sie haben sicher gedacht, das würde keiner sehen, aber Sie haben gerade Ihre Tür in meinen Wagen gerammt. Sie könnten sich wenigstens entschuldigen, Lady.
Jetzt schlagen Sie doch nicht gleich so einen Ton an. Der Wiederverkaufswert kann ja nicht mehr sinken.
Tut mir leid. Sehen Sie? So geht das.
Oder diese Folge, wo, ich glaube, ist es Reese?
Reese ist der Dumme.
Ja, ja, ich weiß, aber ist es die Folge, wo Reese eine Liebesbeziehung oder wo es Malcolm eine Liebesbeziehung hat und sie zeigen den gesamten Zirkel einer Liebesbeziehung. Also er lernt auf dem Schulhof das Mädchen kennen, sie kommt zusammen, sie kommt zur Erkenntnis, wir sollten andere Leute sehen. Und alles innerhalb, glaube ich, eines Schultages oder einer großen Pause sogar, macht er so diesen ganzen Zirkel, dann dieses Loslassen, nochmal zusammenkommen, dann wirklich, ich bin über sie hinweg. Und das passiert halt alles innerhalb von einer großen Pause oder eines Schultages. Und das ist so clever in Szene gesetzt. Und wie heißt der kleine schwarze Junge? Im Rollstuhl.
Im Rollstuhl, ne?
Das ist auch so, wo sie gesagt haben, okay, wir nehmen alles, was dir in Amerika das Leben zur Hölle machen kann. Du bist disabled, Brille, du bist schwarz, er ist fast blind, hat einen Sprachfehler,
glaube ich. Und ist noch so ein Supernerd. Also ist auch ein Supernerd. Keine Chance.
Und sie haben wirklich alle Klischees, so ein bisschen wie Timmy in South Park, haben sie in eine Figur gesteckt. Und ja, ich liebe auch, also Malcolm in the Middle ist auch heutzutage, kann man das noch so gut gucken. Und ich behaupte, Breaking Bad wäre niemals so ein Erfolg gewesen, wenn nicht diese Diskrepanz zwischen Walter White und Hal so krass wäre. Weil, also zumindest für mich war das so, du kanntest Bryan Cranston ja als Hal, als kompletten, wirklich Trottel, zwar liebevoll, aber ein liebevoller Trottel, ja, also wirklich Homer Simpson.
Genau, der ungefährlichste aller Menschen.
Genau, und wo du dir einfach nicht vorstellen kannst, Gangster und Hal ist so ungefähr das, was dir am weitesten weg vorstellen kannst. Und dann siehst du halt zum ersten Mal Breaking Bad und diese Entwicklung. Natürlich ist die auch innerhalb der Serie krass von Walter White zu Heisenberg. Das ist natürlich auch in der Serie schon krass, aber wenn du noch davor ihn aus Malcolm mittendrin kennst, dann ist es halt mindblown.
Das war für mich ganz schwierig. Also bei Breaking Bad, weil ich wirklich liebe Hell, als war immer so auch so hätte ich mir meinen Vater gewünscht, so dieses positive, dieses Macher-Ding einfach und auch spaßorientiert. Und der ist einfach ein Mensch, der lebt.
Der ist selber ein Kind halt auch.
Ja, genau, der ist Kind geblieben. Und sowas hat man sich ja als Kind auch immer gewünscht, dass einen mal jemand versteht. Ne? Mhm. Und diese Person dann zu sehen in dieser seriösen Rolle, wo er auch keine Witze macht und auch nicht lacht oder so, das hat mir die Serie erstmal sehr schwer gemacht, den Einstieg. Aber macht es, wie du richtig hast, am Ende besser, als wenn man die Figur gar nicht gekannt hätte. Mhm. Und mich hat das total geflasht, weil ich wusste es eigentlich immer, weil du siehst Hell in so vielen unterschiedlichen Situationen. Das ist, klar, ein wahnsinnig guter Schauspieler, aber das hast du halt irgendwie, das hat er so, er hat das so so einfach aussehen lassen. Und in der Serie, meine ich. Und dann siehst du halt irgendwie Breaking Bad und merkst, okay, der Typ ist wirklich ein guter Schauspieler. Und dann bist du noch faszinierter davon, wie geil er diese andere Rolle immer getragen hat. Ne? Weil er da so viele Momente hat, wo er einfach richtig gut Schauspieler hat. Aber es ist natürlich auf 12 von 10 gedreht, weil es eine Comedy-Serie ist. Aber er ist so gut in seiner Craft. So.
Ja.
Leute, die Malcolm nicht gesehen haben, sollten sich wirklich das mal angucken. Allein nur, um diesen Bryan Cranston in seinen Paraderollen sozusagen zu sehen. Es ist fantastisch.
Also und auch
so, echte Freude.
Sowohl Breaking Bad als auch Malcolm in the Middle, in ihren Bereichen sind es eben herausragende Serien.
Absolut.
Und ja. Ich hatte, obwohl ich so viel Malcolm gesehen habe, wirklich weniger das Problem, da habe ich mich nicht mehr an Hell erinnert gefühlt, weil er einfach so in der Rolle aufgegangen ist. Also vielleicht das so bei der ersten Folge, wo er noch dann in Unterbuchse irgendwie dann in der Wüste steht, das ist so ein bisschen das so ein Hell-Moment. Aber dann bewegt er sich sehr schnell weg davon und Breaking Bad ist auch eine meiner Lieblingsserien. Also.
Ich möchte mich kurz selber korrigieren. Ich habe gesagt, dass Emma Stone irgendwie bei Scrubs mitgespielt hat, was nicht stimmt. Ich weiß nicht, wie ich da drauf komme, aber lustigerweise spielt Emma Stone, hat in einer Folge Malcolm in the Middle mitgespielt.
Okay. Warum nicht?
Ja. Da wurden die sich ja auch alle durchgeschleift. Ja. Ne? Die ganzen Kinderstars, alle einmal in Malcolm in the Middle. Ja.
Und der Typ, wie heißt er? Du weißt es, der Malcolm-Schauspieler?
Frankie Muniz.
Frankie Muniz, ist doch auch irgendwie dann zu dem Zeitpunkt reichster Kinderstar oder so gewesen.
Ja, genau. Der hat irgendwie so Kinderagentenfilme dann gedreht, ne? So 00 irgendwas.
Ja, Stein. Reich.
Die Spy Kids, ne?
Nur ja, irgendwie sowas.
Cody
mittlerweile
Banks.
Agent
Cody Banks. Und mittlerweile macht er aber so Sachen, wo du dem $50 zahlst und er schickt dir ein Video, wie er dir
zum Geburtstag
gratuliert.
Ja. Macht ihr das nicht? Das ist genau, kann
ich damit Geld verdienen?
Ja, natürlich. Ne? Kannst du Leute können dir Geld bezahlen, das machen viele Celebrities und dann Klaus-Dieter wünscht dir einen schönen Geburtstag. Oder
hallo, sowas. Klaus. Also ich muss sagen, ich finde die Idee interessant, aber das klingt...
In erster Linie klingt es immer so ein bisschen schäbig, als ob man es nötig hat, Geld zu nehmen für einen Gruß oder so. Aber es machen viele Leute. Das Interessante ist natürlich, ich habe auch schon überlegt, irgendwie einem Kumpel irgendwie zum Geburtstag einen Gruß von Snoop Dogg zu schicken.
Das wäre lustig. Das ist
ein ganz geiles Sache. Geschenk, wenn der sagt hier, oder ich schicke dir von Buffy the Vampire Slayer, Gregor, Happy Birthday zum Geburtstag, da würdest du dich ja wohl freuen, oder?
Da würde ich mich ziemlich freuen, muss ich sagen.
Also ich habe mir den Audio-Track von einem Snoop-Song als NFT gekauft. Und zwar war auf jeden Fall kein guter Deal. Aber es freut mich, dass er jetzt blank drauf
gehört hat. Wie hat man einen Audio-Track als NFT? Du hast einen MP3 gekriegt oder die Adresse von einem MP3?
Im Grunde ja.
Okay.
Also es ist halt nur der Vocal von einem Track, den sie irgendwann mal gemacht haben und ich weiß gar nicht, ob der mir überhaupt gehört.
Mhm. Die gehört aber, jetzt dieses
Ja, es ist so ein bisschen, so fühlt sich an. Aber es war auch nicht teuer. Aber ich dachte mir, naja, was von Snoop? Wie häufig kann man sowas schon kaufen?
Nicht umsonst ist Snoop Dogg auch einer der wohlhabendsten, was es angeht. Ja. Frankie Muniz, kurz nochmal erwähnt.
Macht jetzt NASCAR.
Wie bitte?
Fährt NASCAR.
Genau, er fährt auch Rennwagen. Also ich weiß nicht, nicht mehr so aktiv wie früher. Das war so vor 10 Jahren oder sowas, glaube ich, nochmal
gut. Ich habe vor kurzem mal irgendwo wieder gesehen. Ich weiß nicht, ob er es noch macht. Aber
ja, und es ist
auf jeden Fall ungewöhnlich.
Es hielt sich lange Zeit auch nochmal im Internet die Geschichte, er kann sich nicht mehr erinnern angeblich an die Zeit, wo er gedreht hat, weil er so gesund
ist. Die Krankheit oder
irgendwas. Genau, er hat das nochmal präzisiert vor kurzem in einem Interview. Ich muss nochmal gucken, was genau der Umstand war, aber es war jetzt nicht so extrem, wie es dargestellt wird. Ich kann mich, weil ich jetzt Hirnprobleme habe, nicht erinnern wie Malcolm in the Middle, wie ich das gedreht habe, sondern es wurde sehr überspitzt dargestellt und natürlich kann er sich erinnern, aber er hat auch eben nochmal es waren Migräneanfälle, irgendwie so eine Geschichte.
Ich glaube, der hatte auf jeden Fall also gesundheitliche Probleme, irgendwas mit seinem Gehirn war da irgendwie nicht in Ordnung.
Ja, wollen wir mal checken hier. Aber ja, ergänzt gerne.
Oh, jetzt habe ich es gerade wieder vergessen, leider. Ich wollte noch irgendwas anderes sagen, ich habe es vergessen.
Ja, wenn wir gerade so dabei sind, ist mir gerade eingefallen, Malcolm the Middle natürlich, das fehlt wahrscheinlich noch als Revival, wenn das irgendwie demnächst kommt. Ich habe vor ein paar Jahren mal so einen sehr forcierten Revival-Versuch von David Faustino gesehen, wo er versucht hat, irgendwie die Band wieder zusammenzukriegen für ein schrecklich nette Familie-Revival. Ja, so ein selbstgedrehter Clip, wo er nochmal zu Ed O'Neill gegangen ist und solche.
War das für Funny or Die?
War das für Funny or Die? Aber den Clip haben wir bestimmt mal gesehen.
Er hat, glaube ich, mehrere Folgen gedreht von dieser Serie. Aber
das war so eine
War reine Webserie, auch schäbig gedreht, auch so, ja, raunchy Humor, halt so hier, ich bin hier nackt und ich bin ein bisschen der Depp. Es war so ein bisschen, das tat mir ein bisschen leid, ich konnte es nicht gucken aufgrund dieser Selbstdemütigung. Aber ich hätte es ihm gewünscht, dass das funktioniert, aber es hat nicht funktioniert.
Man muss auch einfach mal sagen, diese Versuche, die es ja immer wieder gibt, gewisse erfolgreiche Konzepte in die Jetztzeit zu bringen, das kann mal klappen, aber man darf nicht vergessen, dass viele Sachen einfach auch so Lightning in a Bottle sind, die aus einer gewissen Zeit in ihrer Ära funktioniert haben, wo dann der Zeitgeist auf die richtigen Leute getroffen ist und dadurch halt irgendwie Sparking entstanden ist. Aber du könntest auch jetzt nicht einfach wieder schrecklich nette Familie machen. Natürlich würde man erstmal denken, oh geil, es gibt wieder schrecklich nette Familie. Dann guckst du 3 Folgen und merkst, ich habe mich auch verändert. Mein Humor ist nicht mehr der gleiche. Ich bin seitdem 20 Jahre gereift, habe 10.000 Sachen geguckt, konsumiert. Es funktioniert nicht mehr so, wie wenn du früher von der Schule gekommen bist, RTL angemacht hast. Das ist einfach, und du kannst das nicht einfach immer so, ich habe das auch gemerkt, so auch zum Beispiel hier wie Prinz aus Zamunda 2 oder so. Das war so schäbig, Alter. Das war so schlecht. Und da gibt es ja so viele Versuche, immer wieder so alte Marken aufleben zu lassen. Selbst bei Ghostbusters, jetzt auch hier Ghostbusters Kids, der letzte, der da rausgekommen ist, ja, so ein bisschen.
Der war immerhin
guckbar. Er ist okay, er ist nicht komplett scheiße, aber du kriegst dieses 80s-Feeling, kannst du nicht einfach so reinlöffeln. So, das ist ja aus einer Zeit entstanden, wo gewisse Sachen in den Menschen auch, also wir sind ja alles 80s-Kids und wir wissen ja, wie es war, als sozusagen der Kapitalismus aus Amerika hier rüber geschwappt ist mit Walkman, Sony, Dosencola und weiß ich nicht was. Und was das für uns als Kinder in dem Alter, ne, für einen Impact und eine besondere Zeit war. Wenn du eine Dose Cola in einem Ami-Film gesehen hast, war das schon irgendwie hat das was mit dir gemacht. Oder wenn einer ein Videospiel im Hintergrund gezockt hat oder sowas.
Ich meine, wir denken heute noch an diese blöden Partybecher, ne? Diese roten Partybecher. Aus irgendeinem Grund hat einen das auch so
die Solo-Cups, warum auch immer. Es ist Amerika-Leben pur. Ja.
Und das, da gibt es so 1000 Elemente, die sind aus dem Zeitgeist quasi entstanden und haben in den Menschen, die damals jung waren oder die damals Zielgruppe waren, auch die richtigen Emotionen ausgelöst. Und du kannst das nicht einfach so 1:1 übernehmen. Der heutige Zeitgeist, auch wenn er scheiße ist, muss sich halt irgendwie seinen eigenen Humor suchen oder auch nicht und damit dann leben. Und dann kommt irgendwann an, dann wird, ne, wenn, dann kippt das Boot wieder auf die andere Seite, dann kommt wieder anderer Humor, aber es muss irgendwie natürlich.
Ja, ich kann, wenn ich so alte Sachen sehe, so zumindest ein bisschen umswitchen bei mir, dass ich wieder so in das Mindset gelange. Also ich kann mich immer noch beömmeln über alte, schrecklich nette Familienfolgen.
Da kannst du aber an deine eigenen Emotionen aus der damaligen
Zeit anknüpfen. Weil ich wieder ein bisschen in mich intern zurückgehen kann. Und da, ich weiß nicht, ob ich, wenn heute so produzierte Sachen sehe, ein gutes Beispiel ist, ich habe vor etlichen Jahren, hat mich Schreck gefragt, hey, willst du ein LA-Interview übernehmen für mich? Weil ich habe da leider keine Zeit. Ja, worum geht's denn? Ja, es geht um Fuller House. Das war das Full House Revival. Und da bin ich
fand Full House auch schon scheiße,
ehrlich gesagt. Aber Full House war noch. Ja, aber war da, es war nicht gut. Ich habe trotzdem die Folgen damals geschaut, weil nichts anderes lief auf RTL zu der Zeit. Genau. Ich bin da hingeflogen und habe dann Kimmy Gibbler, DJ und Stephanie, glaube ich, ja, so hießen die Charaktere, jetzt in ihrem heutigen Alter interviewt. Das war natürlich so ein bisschen so das Kinderherz aufgegangen in mir. Ich war der einzige Mann auf dieser Interviewtour, sondern da waren nur Lifestyle-Blogger da und Leute, die irgendwie so, Blog für Mami und ihre Kinder oder sowas, also alles nette, entspannte Leute, aber ich war so der Oddman out. Nichtsdestotrotz, das lief, glaube ich, auch 5 Staffeln dann lang, obwohl es eben genau in diese Schiene gegangen ist, wir versuchen jetzt sind wir erwachsen und wir sind jetzt die Eltern gegenüber.
Also Fuller House lief 5 Staffeln?
4 oder 5 Staffeln auf jeden
krass,
Fall.
Krass, ich hätte schon gehört, das war nach der ersten Staffel schon weg, aber krass.
Es war Netflix noch, da haben sie noch ausprobiert.
Ja, da hatten sie noch das Geld.
Wo es noch nicht gecancelt wurde. Aber ja, ich weiß nicht, ob du sowas allgemein wiederbeleben kannst. Also selbst ein Friends 2 würde jetzt nicht so funktionieren. Oder du holst nochmal Seinfeld zurück. Oder Seinfeld ist ja auch 90er pur.
Ne? Ja, also du musst deinen eigenen, der, also deshalb macht, das macht zum Beispiel der Curb Your Enthusiasm auch dann clever, dass sie dann sozusagen, auch wenn es vom Spirit her ähnlich ist wie Seinfeld, also wie ist es, Alltagssituationen möglichst unsozial wiederzuerzählen, haben sie aber ja einen Kniff gefunden, der für die 2000er dann funktioniert. Und so musst du es dann halt auch machen, dass du musst dich irgendwie weiterentwickeln, beziehungsweise es muss einfach authentisch aus der, nicht so sehr gucken, was hat damals funktioniert und oder so, sondern du musst, wie gesagt, es muss aus den Leuten selber rauskommen. Warum findest du das gerade lustig? Was ist, warum benutzt du diese Technik? Warum, ne? Also das muss irgendwie sich natürlich anfühlen, glaube ich, damit es funktioniert. Womit ich nicht ausschließen will, dass Remakes oder so generell nicht funktionieren können. Nur ich bin eher ein Freund davon, ja, neue Sachen zu finden und deinen eigenen Style zu etablieren.
Genau, wenn es ein Remake ist, finde die Sprache, wo Comedy funktioniert heutzutage für das Publikum, das du machst, und nicht das, wie wir es damals kannten, in dem Rhythmus, nur jetzt sind die Jüngeren die Älteren. Das wird dann nicht unbedingt dann direkt funktionieren immer. Wenn du Curb Your Enthusiasm ansprichst, auch da, du hast es schon erwähnt hier, einen Kniff gefunden, wie man, ja eigentlich, das ist ja quasi Seinfeld zu einem Teil, was wir sehen, weil Larry David, der jetzt ja auch der Protagonist oder er selbst in einer überspitzten Rolle in Curb Your Enthusiasm unterwegs ist und überspitzte Geschichten aus seinem Alltag nochmal oder Comedy-Routinen dann zu folgen macht. Er war ja quasi einer der Hauptautoren von Seinfeld. Und er war ja quasi George Costanza eigentlich, oder George war seine Alternative, seine Sitcom-Rolle. Und ich habe es auch nicht alles gesehen von Curb, das ist ja auch sehr unregelmäßig, alle paar Jahre kommen mal wieder ein paar Folgen oder so. Ich finde auch, wenn du diese, heutzutage würdest du so Cringe-Comedy sagen, wenn du das abkannst, wie teilweise unangenehm das wird, kannst du dich aber auch sehr gut totlachen dabei.
Ja, ich liebe Curb, also ich bin von Day One dabei, vor über 20 Jahren. Als die erste Staffel kam, und es ist krass, wie lang es das auch schon gibt. Ich meine, ja gut, der macht immer dann nur mittlerweile so 2-3 Jahre Staffelpause.
Dann so 6 Folgen oder so, irgendwie nicht so viele, ne?
Ja, 10 meistens. 10 sind's? Okay. 10 meistens. Ja. Aber ich liebe es halt total. Ich liebe Larry David. Ich habe mal irgendwo, früher auf meiner MySpace-Seite, das ist kein Scheiß. Ja,
letzte Woche.
Was? Auf meiner MySpace-Seite, da stand so, wen willst du irgendwann mal treffen, auf dem Sterbebett treffen oder so. Da habe ich geschrieben, Larry David.
Auf seinem Sterbebett oder deinem?
Beides. Beides. Zusammenrücken die Betten.
Aber ja, ich bin schon ein riesengroßer Fan, auch wenn es jetzt die letzten Staffeln nicht mehr so gut sind wie die ersten, wahrscheinlich so, kann man sagen. Aber ich gucke es trotzdem gerne. Und ja, es ist halt, ich war noch nicht mal so ein riesengroßer Seinfeld-Fan, muss ich sagen. Ich gucke jetzt immer mal wieder ein paar Folgen auf Netflix, hol das so ein bisschen nach und kann auch appreciaten irgendwie, wie voraus die irgendwie ihrer Zeit waren, weil die so Topics anfassen, mhm, auch so anders politisch inkorrekt waren als so viele Sitcoms damals, die immer so auf, haben wir auch schon drüber geredet, so die Happy Family. Jetzt mal Roseanne sei mal ausgeklammert, aber so immer so dieses alles funktionabel, und da hattest du aber erstmal schon mal keine Kinder in dieser Serie, was schon für eine Sitcom sehr ungewöhnlich war. Du hattest auch kein klassisches Pärchen oder Familie oder so, sondern das war schon so ein bisschen auch Sunny-mäßig. So jeder hat so seine Interessen, jeder hat so seine Neurosen.
Genau, Neurosen-TV hätte ich jetzt auch gesagt.
Genau, und das fand ich schon auch ganz gut. Und ja, Curb Your Enthusiasm ist halt einfach so diese Weiterentwicklung von einem Typen, der sich quasi so verhält, wie jeder eigentlich denkt, so würde ich eigentlich auch gerne mich verhalten, wenn es diese sozialen Konsequenzen nicht geben würde. Und er lebt diese sozialen Konsequenzen. Er hat natürlich auch Fuck You Money, was ich gut finde, dass das auch in der Serie so stattfindet. Also er hat ja auch in echt, also er spielt sich ja selbst in Curb Your Enthusiasm, und er hat ja in echt irgendwie 200, 300 Millionen mit Seinfeld gemacht.
Ja.
Und ist quasi, dadurch hat er so eine Plot-Armor. Also er kann halt durch die Welt gehen, auch wenn er es nicht raushängt. Er fährt da ja keine teuren Autos oder so, oder bewirft die Leute mit Geld.
Ja,
er regt
sich ja trotzdem über teure Sachen.
Genau, und er fuckt sich ja ständig über die also er ist ja eigentlich der geizigste Typ. Aber so, es gibt ihm halt so noch mal so ein bisschen, habe ich so das Gefühl, es gibt ihm noch mal so diese, es, zum einen kommt er dadurch natürlich auch in Kreise, wo das Anecken natürlich besonders schön ist, so auf dem Golfplatz oder bei irgendwelchen Fundraising-Geschichten. Und
ja, oder mit anderen Promis. So, wo einmal denkst, so eigentlich müsste man, aber nee, die hassen sich dann auch.
Und jeder hasst ihn, und zu Recht. Und man weiß auch, warum ihn jeder hasst, weil er halt komplett nicht sozial kompatibel ist. Aber auf der anderen Seite denkt man immer so, er hat schon einen Punkt. Also so, ne?
Er hat in den Sachen, die er sagt, oft einen Punkt. Aber man könnte auch einfach sich entscheiden, es zu ignorieren. Aber er ist halt einer von diesen Leuten, so ein bisschen wie Lewis von Malcolm in the Middle, die einfach dann doch noch die Tür.
Ja.
Ich finde es auch, ich gucke es voll gern. Ich muss aber sagen, ich mag es auch sehr. Und es ist aber auch schon vom Gucken was anderes als Seinfeld, weil du halt natürlich viel, viel mehr Leute hast und bei Seinfeld trotzdem die Leute ein bisschen freundlicher sind zueinander. Aber sie hatten ja damals auch diese Prämisse, ich habe die auch gerade alle durchgesuchtet, no hugging, no learning, was ich immer noch super finde als Grundlage, weil die, ja, die sollen halt nicht besser werden, ja, in dem, die sollen so bleiben, wie sie sind. Und es gibt dieses wunderschöne Subreddit. Für jeden, der sich für Seinfeld interessiert, empfehle ich Reddit Writes Seinfeld. Und zwar sind dann halt auch immer so angehende Autoren, die dann da Folgen schreiben für Seinfeld. Und das Schöne ist, die schreiben die wirklich mit kompletten Dialogen, mit einem Setting, was oft an aktuelle Sachen wie Handys oder so angelehnt ist, wo du sagst, ja, so würde wahrscheinlich eine Folge heute aussehen. Und dann schreiben die diese Figuren runter. Und wenn du es halt magst, hast du die Figuren ja auch schon im Ohr, wenn du es liest. Das heißt, du siehst, du hörst George und wie er sich aufregt und was er schon wieder. Und du liest das,
du kannst wie die komplette das in die heutige Folge. Zeit.
Ja, und es ist, ja, aber ich meine, das ist wirklich gut geschrieben und es sind halt neue Sachen. Und jedes Mal denke ich, fuck, ich würde das so gerne sehen. Ich will eigentlich auch keine Wiedervereinigung von sowas, aber das ist ein gutes Substitute für die Leute, die nicht genug Seinfeld kriegen.
Da gibt es übrigens auch einen Twitter-Account, der heißt Seinfeld 2000.
Oh.
Seinfeld Current Day. Da geht's aber, da ist immer nur der. Immer nur die Prämisse, also es ist nicht so ein komplettes Drehbuch, aber dann steht irgendwie, ja, Jerry kauft sich neues iPhone und fuckt sich einfach über Dating-Apps ab. Und du kannst dir dann schon den Rest der Folge, kannst du dir dann schon vorstellen, anhand so aktuellen Topics.
Ich sehe ihn schon, genau, Stand-Up am Anfang, soll ich rechts oder links swipen? Irgendwie so, dann mit dem Publikum dann immer. Was du gerade erwähnt hast, ich meine so gerade aktuell, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, mit dieser AI-geschriebenen, mit diesem Projekt, wo auf die Twitch quasi dieses Fake-Seinfeld gemacht haben, was auf Twitch eine Zeit lang gelaufen ist. Wo die,
das hab ich nicht hast du nicht mitgekriegt.
Das hast du nicht
mitgekriegt. Das habe ich nie mitgekriegt.
Ja,
eine KI, die Seinfeld Episoden schreibt,
genau, 24 Stunden. Genau, Style. Lang. Zwar nicht, er heißt nicht Seinfeld, aber Charaktere und dann mit so Pixelfiguren dargestellt. Mit so
computeranimierten, sehr hässlichen Figuren, aber es ist immer, das steht dann auch, macht Stand-Up, dann sind sie im Apartment und es ist alles KI geschrieben.
Das ist ja abgefahren, nee, das habe ich nicht
gesehen. Ich glaube, es wurde jetzt runtergenommen, weil teilweise irgendwelche verbotenen Jokes gemacht
wurden. Es wurde runtergenommen anscheinend, weil irgendwie die KI irgendwann mal rassistisch geworden ist, wie bei allen KIs, die dann eine Zeit lang genug laufen. Irgendwie ist da wohl was mit den
nur an dem Humor der 90er orientiert.
Das kann vielleicht sein,
oder je nachdem.
Es lief auf jeden Fall etliche Wochen lang und anscheinend basierend auf den Scripts von Seinfeld wurden dann eben dann immer Situationen generiert, die dann unendlich gelaufen sind. Mal sind sie im Apartment, mal irgendwas und die Dialoge haben sich teilweise wiederholt, aber in eine andere Richtung gegangen.
Aber abgefahren. Aber das geht nur, weil die Charaktere so scharf gezeichnet sind, weil du genau weißt, was George für ein Typ ist. Es gibt diese eine Folge, wo George auf die Idee kommt, weil alles in seinem Leben scheiße ist und er immer die falsche Entscheidung trifft, dass er jetzt immer das Gegenteil macht von dem, was er ihm sagt. Und das finde ich ja, George hasst sich selbst ja auch. Also es ist halt so eine geile Geschichte, weil er ist ein unangenehmer Typ, aber er weiß es und versucht immer, er kommt nicht aus seiner Haut. Und dann macht er für eine Folge lang das Gegenteil, ist der absolute Superstar, kriegt alles hin. Also weil er macht ja auch immer so, versucht den Frauen auch immer so alles irgendwie zu machen, um sich so anzubiedern und dann ignoriert er sie und plötzlich klappt's und so Geschichte. Es ist so lustig
das
teilweise.
Das ist sehr gut, das ist kennt ihr die, das ist die ganze Staffel, das macht ja mal so von erster bis zur letzten Folge so einen Bogen und dann ist der Vater von Larry David liegt im Sterben, auf dem Sterbebett oder hat im Krankenhaus und flüstert ihm irgendwas ins Ohr und Larry hört so, you're adopted. Und dann geht so Larry auf Ahnensuche oder irgendwie und kommt auf den Trichter, dass er nicht jüdisch ist, sondern Christ. Und die ganze Zeit ist ja auch so Larry von Selbsthass und so dieses Klischee, ne, dieses Selbsthass und
er ist voll happy, ne, dass er adoptiert
ist. Und plötzlich ist er so, er denkt so, scheiße, ich bin nicht mehr Jude, ich bin Christ und läuft so, grüßt seine Nachbarn mit alten Damen über die Straße und ist halt so ein komplett ausgewechselter Mensch, ist halt auch so der Good Larry plötzlich, weil er halt Christ ist. Und am Ende kommt halt raus, dass der Vater halt nur gesagt hat, du hast das Licht angelassen, du Idiot oder so. Ja. Und er ist halt so mega traurig, weil er doch wieder Jewish ist. Und, das erinnert mich so ein bisschen
daran. Es ist tatsächlich dieselbe Idee. Ja.
Ja, Simon, du hast noch mal kurz erwähnt, keine Entwicklung bei bestimmten Sitcoms, wo die Charaktere dürfen natürlich nicht dann am Ende irgendwie darüber wachsen. Kann ich als Überleitung benutzen zu vielleicht meiner liebsten Sitcom der letzten 20 Jahre, zumindest die ersten drei Staffeln, die gelaufen sind, weil ich habe mich weniger beömmelt bei einer TV-Serie allgemein als bei den ersten drei Staffeln von Arrested Development, bevor dann die Netflix-Dinger gemacht wurden, die zu einem Teil auch ab und zu mal lustig waren, aber Arrested Development, eine dysfunktionale Familie um reiche Grundstücksmagnaten, und wo du siehst, wie reiche Kinder, die nur auf sich selbst zentriert sind, dann ja einfach nicht vorankommen im Leben und trotzdem sich in ihren Sachen ergeben. Und ich finde, wie präzise, wie scharf da teilweise alles geschrieben ist, wie clever die Gags und teilweise auch ultra dumm die Gags sind, die aber ineinander greifen. Ja. Und du sehr belohnt wirst, wenn du auf diese Kleinigkeiten achtest von Folge zu Folge. Ich habe damals wirklich mich auf jede Folge, jede Woche gefreut und scheckig gelacht. Also ich war auch sehr traurig, als sie abgesetzt wurde, weil sie hat nur 6 bis 8 Millionen Zuschauer gehabt damals in den USA. Das geht ja nicht. Heutzutage würden sich alle drüber freuen. Würde ich aber für mich so mit als einer der besten Sitcoms bezeichnen. Ich weiß nicht, ob ihr dann mal die abgeschaut habt.
Ja. Du hast sie mir, glaube ich, damals empfohlen. Das war auch die Zeit, wo, wo man noch zusammen sich so die ersten Folgen immer angeguckt hat. Und das war, also Arrested Development war ab der ersten Folge schon mal irgendwas Besonderes. So jeder Charakter ist ja auch so verzerrt irgendwie. Ich kann gar nicht jetzt, ich weiß nur, ich habe die alten, ganz alten wirklich schon lange nicht mehr gesehen. Aber du konntest die Folgen teilweise 2-3 Mal gucken und hast immer noch irgendwelche subtilen Gags, Wortspiele, I bloot myself und so. Also so diese Geschichten von, wie heißt der nochmal, Moment? Fjunke, ne?
Tobias Fjunke.
David
Cross. David Cross.
Ja, und also die Figuren haben alle so wirklich echt ihre eigenen Gags. Also die haben Gags, die nur sie bringen irgendwie und auch nur bei ihnen lustig sind. Und das ziehen die einfach knallhart durch für so viele Staffeln. Und sind aber auch, verstecken überall noch Meta-Gags und manchmal im Hintergrund ein Geräusch einfach nur. Sachen, wo jemand, der weiß, was das ist, sofort sagt, ey, sie haben es schon wieder gemacht. Es ist einfach mega smart.
Es ist halt auch wieder so dieses Dysfunctional-Family-Ding, so wo jeder nur auf seinen Vorteil bedacht ist im Prinzip und alle auch wieder sehr viele Neurosen und sehr viele verrückte Charaktere, Will Arnett als Zauberer
sozusagen. Oh ja, hab ich ihn lieben gelernt.
Ja, ich lieb den auch. Und es ist einfach auch ein super Cast, also du merkst, da kommen so viele Talente zusammen und ich mag auch diesen wirklich, das ist die Definition, finde ich, von trockenem Humor irgendwie so. Das ist nicht immer so Humor, der so, wo du schreiend, lachend vom Fernseher liegst, aber wo du so durchgehenden Grinsen irgendwie hast. So geht es mir irgendwie bei Arrested Development. Und ich glaube, der Zugang zu Arrested Development ist nicht so einfach wie bei anderen Sitcoms, weil du musst die Charaktere einfach wirklich gut kennenlernen, weil und auch die Storys und jeder hat ja immer so seine eigene Story und es ist immer so, es ist eher sowas, was dich rewarded erstmal so nach einer Zeit und nicht schon sofort. Es ist nicht so, da kommt einer rein, haha, der ist dick. Also klar gibt's auch, aber ne, also es ist eher so.
Es hängt doch was meist dran.
Ja, genau. Wie der Name der Show auch schon sagt, hängt es auch so ein bisschen an der Entwicklung von allem. Und es hat ja auch eine starke Storyline. Also die Story, die da im Hintergrund immer erzählt wird und so, die ist ja auch nicht zu verachten. Also es ist nicht immer so, dass du da, anders als andere Folgen oder Serien, finde ich, kann man nicht so gut einfach irgendeine Folge rausnehmen. So wie zum Beispiel bei Philly, finde ich, da kannst du auch einfach jetzt Staffel 12 eine Folge gucken und hast deinen Spaß. Bei Arrested Development würdest du wahrscheinlich schwieriger reinkommen.
How's your job search coming?
It's good. Yeah? It's going to be good. It's going to be good. I'm hoping the universe provides a path for me.
Tobias recently lost his medical license for administering CPR to a person who, as it turned out, was not having a heart attack.
Maybe you'll be inspired by the boat party tonight. Start a career as a pirate.
I haven't packed for that.
It's Arrested Development.
Möchte in dem, bevor
weil das immer auch sehr verzwickt ist. Die ganzen Beziehungen sind immer über eine Staffel hinweg sehr verzwickt und lösen sich dann irgendwann auf.
Und auch die Gags sind teilweise über mehrere Folgen machen die auch erst Sinn, weil der Charakter eine Entwicklung macht oder so die ersten Payoff dann danach hat.
Ja.
Ich muss einmal Werbung machen, weil ich weiß nicht, ob ihr es kennt und ich habe es vorgestern geguckt. Murderville, kennt ihr das auf Netflix?
Ja,
auch. Oh, das ist, wo Impro-Comedy ist quasi, ne?
Ich habe davon, da gibt es leider nur eine Staffel mit 6 Folgen, was ich sehr schade finde, aber ich habe es mir schon gedacht, dass es wahrscheinlich kein Erfolg wird. Aber die Idee, die Prämisse ist, es ist auch von Will Arnett Und die Idee ist, es ist eigentlich eine Krimiserie, die auch wie eine Sitcom quasi gedreht wird. Und die haben immer einen Stargast oder mindestens einen Stargast, der nicht ins Skript eingeweiht ist. Alle anderen sind Schauspieler und haben ein Skript und halten sich auch dran. Und es wird auch teilweise aufwendig gefilmt. Und dann haben sie einen Stargast, zum Beispiel in der ersten Folge ist Conan O'Brien, der dann kein Skript hat und den Fall lösen soll. Und sie machen natürlich ständig so, und es ist so gut, weil Will Arnett hat es ja vom Handwerk, von der Pike auf gelernt, dieses Impro-Ding und so, ne? Und war ja da auch in der Upright Citizen Brigade und so weiter. Und auf jeden Fall gibt es dann so diese Szenen, wo dann, ja, da eine Frau hat Panik, weil sie die Leiche entdeckt. Und dann steht Conan O'Brien ist quasi als Hilfskopf, Aushilfskopf, sein Partner. Und er muss ihm dann irgendwie sagen, ja, du musst wohl sie irgendwie beruhigen. Und dann habe ich jetzt gerade das Christmas-Special geguckt, weil ich das irgendwie nicht gucken wollte, weil mich Christmas-Specials nicht interessieren.
Ach ja, wo Santa umgebracht wird, ne?
Genau, wo Santa umgebracht wird. Man kann es wirklich gucken, weil es ist eine Doppelfolge und es ist wirklich kein Christmas-Special. Es ist einfach nur, Santa wurde umgebracht. Das ist alles, was mit Christmas zu tun hat. Und Jason Bateman spielt in der Folge mit. Und die haben ja auch noch den Podcast zusammen, Smartless. Wenn du den auch noch hörst, was ich tue, dann kennst du auch noch die ganzen Sticheleien zwischen denen. Dann gibt es halt wirklich diese Szene, wo dann da schreit eine Frau, weil sie Leiche entdeckt und kriegt total rastet total aus und Will Arnett sagt, ja, du musst sie wohl beruhigen. Und Jason Bateman ist halt so am Improvisieren, calm down. Also, ja, yeah, that helps. Well, she had a cat. Maybe if you purr like a cat. Und Jason Bateman guckt so Will Arnett an und macht dann so, meow. Und Will Arnett so, yeah, that seems to help. Maybe if you go on all your fours. Und du siehst dann so wirklich so, Jason Bateman fuckt sich schon richtig ab und geht dann so auf alle vier und meow, meow. Und die Frau spielt dann so, oh, my little kitty, are you my little kitty? Und dann sagt so, oh. Und dann sagt so Will Arnett, wenn das nicht irgendwie eine Schüssel mit Milch ist, und schiebt ihm so eine Schüssel mit Milch hin. Und dann muss Jason Bateman als Katze. Und sie bringen ihn halt dazu, das so zu improvisieren. Und du merkst halt, aber diese Meta-Ebene ist halt auch noch da. Und am Ende sagt sie, oh ja, du hast sie wirklich gut beruhigt. Sagt, well, you really could calm her down, very good. Und er so, ja. Und dann sagt Jason Bateman, ja, and I have a long time to think about my revenge. Und du merkst so, das wird irgendwann, kriegt Will Arnett das halt irgendwie zurück in naja, ich wollte ja nur mal Werbung machen, Murderville ist ja wirklich so eine tolle Idee. Und das könnte man auch in Deutsch machen und ich wäre so gern dabei bei diesem Projekt, wenn es es irgendwann in Deutschland geben würde. Ich finde es so eine smarte Idee.
Ja, das Krimi-Setting finde ich auch super für so ein Impro-Ding. Also es ist,
ja,
weil du hast, jeder kennt die Stufen von ja, so einer, ne? Mhm. Und das ist total schön. Und du kannst immer Whodunit, kannst du immer gut machen. Ich musste gerade dran denken, als Conan O'Brien in der Conan O'Brien-Folge da war. Und dann waren die irgendwo essen bei so einem Sloppy Burger oder so. Und die ganze Zeit, is it sloppy enough? Und dann hat er ihm immer so Tabasco nachgegossen. Und wirklich, ich meine, sehr Impro. Und die müssen ja, und er hat ihm wirklich bestimmt 5 oder 6 Mal noch mehr so drauf gemacht. Und denkt die ganze Zeit, Alter, es ist, ich meine, du kannst es aber nicht essen. Und er versucht das dann zu essen und hustet. Und du denkst die ganze Zeit, ey,
du kannst so geil damit spielen, weil der on the spot ist. Ne?
Ja.
Da gibt es so eine Szene in dem Christmas-Film, wo die eine verhören. Und dann kommt noch Maya Rudolph, kommt auch noch dazu, sie ist auch noch dann Assistant Cop. Und dann sind die zu zweit und dann sagt er so, ja, ihr müsst das aus ihr rausfinden und du bist Good Cop und du bist Bad Cop. Und dann sollen die Good Cop, Bad Cop improvisieren und dann sagt er, das funktioniert nicht, jetzt bist du Good Cop und du Bad Cop. Und dann müssen sie switchen, so, weißt du, und dann sagt er, okay, you're an Italian Cop from the 90s und du singst alles. Und so müssen sie ständig diese Impro-Sachen quasi machen. Aber eingebettet in so eine Storyline und ich finde es einfach super. Murderville, also wenn wir gerade bei Will Arnett und Jason Bateman sind wegen Arrested Development, checkt es aus. Gibt es auf Netflix, leider nur 6 Folgen und das Christmas Special.
Okay, es ist schon mal notiert auf jeden Fall, weil es hört sich alles nach Zeug an, was ich mag.
Procedural,
Comedy und
ich hab teilweise Tränen gelacht, wirklich.
Maya Rudolph hast du kurz reingeworfen, wir hatten auch ein bisschen über SNL und andere Sachen gesprochen, sie war ja auch lange Zeit bei SNL dabei. Ich würde anknüpfen nochmal 2 meiner aktuellen oder relativ aktuellen Favoriten, die eine Serie schon länger zu Ende und die andere ging gerade zu Ende, mit zahlenden Namen, mit SNL-Leuten, die das dann hauptsächlich angeführt haben, abgesehen
Brooklyn
von der
Nine-Nine, oder?
Brooklyn Nine-Nine, die aktuelle, aber 30 Rock ist meine andere
absolute Lieblingsserie. An beide muss ich gerade denken, weil beide sind, also ich... Brooklyn Nine-Nine finde ich auch gut, aber 30 Rock
ist noch legendär. Eine Stufe drüber, also quasi Sketch-Comedy durch den Kakao nochmal gezogen. Ich finde, dass das Tempo, die Charaktere und die Gagdichte, das ist Scrubs nochmal besser. Ich weiß nicht, ob du Scrubs dann direkt nehmen kannst, aber ich meine einfach so der Style. Und ich bin da voll drin aufgegangen. Ich habe jede Folge auch verschlungen, als sie gekommen ist.
Absolut.
Jenna, I understand what it's like having too much on your plate. Between my medical practice and this job, I'm pulled in every direction.
What can I do, doctor? I haven't been this tired since I was forced to do that dance marathon in Dubai.
Well, I can give you these pamphlets on stress and diet and doing a movie and a TV show at the same time. But they're all going to tell you that you need to give something up. And they're wrong. You can burn the candle at both ends.
Go on.
Well, my lab work is in the field of sleep research, mostly because I checked the wrong box on a form once. We are currently working on a pill that keeps people awake under any circumstances. It's being funded by the U.S. military and the WNBA.
But does it work?
It's kept my lab rats awake for days. But we're looking for human subjects.
Where do I sign up?
Oh, please. We don't want a paper trail. take 25 of these a day for the rest of your life.
Ich habe das drei oder vier Mal schon gesehen, die Staffel, mit meiner Freundin, die liebt das auch. Da, es ist einfach auch so geil, auch hier Alec Baldwin, ist einfach so eine gute Rolle. Aber ich bin halt großer Tina Fey-Fan. Ich war, vorher kannte ich die gar nicht. Aber seitdem bin ich Tina Fey-Fan und ich finde es voll schade, dass sie nicht mehr viel vor der Kamera macht.
Sie produziert sehr viel, ne?
Ja, genau. Aber, ja, und ist ja auch okay und so, aber ich finde.
Das auch, ja.
Ich finde das total, also man sieht sie manchmal in Produktionen von ihr, sieht man sie manchmal als Nebenrolle, so. Aber die hat mega ein Talent so irgendwie.
Und absolut.
Ich schade, ne? Dass man das so wenig sieht, weil klar, die mag ja eine gute Autorin sein, aber ich will die in diesen Rollen wie in 30 Rock.
Ich meine, sie war vorher nicht nur Akteurin, ich meine, sie war wohl auch
Headwriter. So,
da, das auch, zu SNL-Zeiten oder Saturday Night Live, ja. War sie ja noch die Headwriterin oder so. Also sie war zum Beispiel hauptverantwortlich und klar, nicht jeder Gag landet immer, wenn du so eine SNL-Folge siehst. Du musst dir dann die Rosinen immer rauspicken, aber du merkst, dass sie da so viel Vorerfahrung und Wissen hatte und das Talent, das in eine TV-Serie über so eine fiktive Sketch-Comedy zu gießen. Und wie du so jemanden wie, also Tracy Morgan hatte ich zum Beispiel überhaupt nicht auf dem Blickfeld.
Ich kannte den gar nicht.
Ich kannte den auch, ich kannte den vom Sehen her oder hier und da mal in kleinen Rollen gesehen, aber da muss ich auch sagen, als Tracy Jordan, glaube ich, oh, ist so schrecklich
gelacht. Also Tina Fey auch, und auch, ich muss, Amy Poehler muss ich auch sagen, weil ich war auch
diesen
Parks and Recreation Fan. Leider ist die erste Staffel von Parks and Recreation nicht so geil, wie die dann kommen, und das ist so ein bisschen wie so ein Filter für viele, weil sie erst in der zweiten, dritten zu ihren Stärken kommen, und viele heutzutage die Leute natürlich, wenn es keine Geduld, und dann verpasst man aber vieles. Tina Fey, ich habe auch das Buch von ihr gelesen, hier Bossy Pants, wo sie auch viel darüber schreibt.
Ich liebe das Cover.
Ja.
Ne, weil sie hat so ihr Gesicht in Händen, aber es sind nicht ihre Hände, sondern es sind so große, fleischige Metzgerhände.
Ja, so Männerhände.
Und so geil, ich liebe dieses Cover.
Und Tina Fey ist halt auch super talented und 30 Rock habe ich auch geliebt. Ist, wie du gerade sagst, ich finde den Vergleich ganz gut. Das ist so wie Scrubs, nur nicht im Krankenhaus, sondern so bei einer Late-Night-Show. Und das ist natürlich auch vom Thema, glaube ich, wahrscheinlich für uns einfach alle noch mal so ein bisschen spannender. So
ja.
Dieser,
ja.
Diese absolut. Hektik hinter den Kulissen, bevor die Show geht und Show bist. Du musst funktionieren, es geht jetzt raus. Aber du hast lauter Leute mit Allüren und Diven und irgendwelchen auch wieder Neurosen. Und du hast den Corporate-Chef da oben, der einfach nur auf die Zahlen guckt, alles scheißegal ist.
Alles egal ist.
Und der einfach ein fucker Republican ist, während dein Cast ist irgendwie Democrats. Und ist natürlich auch immer hier ein bisschen politisch angehaucht und so. Aber
da ging es noch. Also ja, da war das nicht so. Also ich meine, Alec Baldwin ist ja offensichtlich ein Republikaner und so, kommt trotzdem mega gut weg. Ja. Also das würde heute nicht mehr so, heute wäre der halt viel arschiger, also unsympathischer.
Es war nicht die
Weil er ist ja trotzdem der Mentor.
Genau, es war alle. Nicht der politischen Archetypen waren nicht die Grundlage für die Comedy, genau. Sondern haben die Charaktere informiert.
Er war halt einfach auch eher weniger politisch, es war halt eher so kapitalistisch.
Genau, so kann man sagen, ja. Es ging weniger um so cultural
Sachen. Er hat einfach immer gesagt, Kohle muss stimmen und Kohle ist geil, und hat damit ja auch immer irgendwo den Leuten auch erklärt, warum es geil ist, und das vorgelebt. Also 30 Rock finde ich auch super, und in dem Atemzug Parks and Recreation mit Amy Poehler, auch Aziz Ansari und wie heißt der Jurassic Park jetzt?
Chris Pratt
damals als, das ist auch so eine Sache wie ähnlich wie mit Hal und Heisenberg. Chris Pratt spielt in Parks and Recreation ja den absoluten Doofus, also wirklich strunzdumm, super sympathische Rolle.
Aber auch
der
so dicklich,
genau, so dicklich, der so der Freund von Audrey Plaza ist, die ja auch mittlerweile ein Star ist, und daraus abzuleiten, dass der Typ mal irgendwie einer der größten Actionhelden der Blockbuster 2000 Szene.
Ja, war das Zero Dark Thirty, wo diese Bilder dann rumgegangen sind, wo er auf einmal so einen Muskelfleischberg sich gemacht hat? Irgendso nee, einer
das,
dieser Filme.
Das war die Marvel-Transformation, dachte ich.
Oder? Also es war schon Guardians? Einen Tacken vor. Ich weiß nicht, ob Zero Dark Thirty war oder so, aber irgendwann sind so dann die Bilder aufgetaucht, ist dieser Schlag sozusagen.
Und dann einfach, ist das der Trottel aus Parks and Recreation? Genau. Wie kann das sein?
Ja. Ja, und dann hat es nicht lange gedauert, dann hat er seine Frau verlassen. Ja. Es ist der Verlauf. Also von diesen Hollywood-Leuten meine
ich. Innerhalb der Rollen würde ich aber sagen, dass so dieses bisschen Trottelige halt er sich trotzdem in seinem Superhelden-Image behalten
immer. Es war, glaube ich, einfacher, ihm Muskeln anzutrainieren, als jemanden
mit Muskeln lustig zu machen.
Ja, weil das Comedy-Timing ist schon wichtig und dieses Flapsige, der ist ja ein Sympath einfach. Ja. Ne? Und das also war es zumindest, bis er jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund von Gnaden gefallen ist. Aber ja.
Also, ja, das ist ja übrigens sowieso auch seit den letzten Jahrzehnten ja die Methode von eher so Superheldenfilmen oder entsprechend Genrefilmen, wo man früher Muskelberge geholt hat und versucht hat, denen Schauspielen beizubringen, trainiert man einfach heute die Muskeln an und spritzt denen dann die Muckis voll.
Ohne Scheiß, die sind ja auch so perfektioniert darin, die können das ja mittlerweile so gut einen zum Muskelmann machen. Dann hast du ja auch, glaube ich, war es Aziz Ansari oder nee, nicht der.
Ich weiß
nicht. Von Kumal, ne?
Nee, ja, du meinst Kumal Nanjiani.
Der jetzt in dem Marvel-Film
Eternals.
Eternals, was ja nichts geworden ist, aber dafür hat er diese...
Silicon Valley, der Typ ist
das. Genau, ja, und er hat richtig Muskeln bekommen. Da sieht man es dann, wenn du jemanden, den du eigentlich nur auch als Hänfling kennst, so. Und das war ein halbes Jahr oder so, hat er nur gebraucht.
Aber wie heißt der Dicke aus... Ethan Suplee, der Typ aus, wie heißt die, Jason...
Jason Lee, Mann.
Wir haben es alle geguckt.
Earl? My name is Earl. Scheiße. Guck mal, siehst du, hätten wir fast vergessen.
Aus den diversen Kevin Smith-Filmen und so. Ethan Suplee, den man kennt. Und der war so fett.
Der war wirklich typisch großamerikanisch.
Also das war schon richtig krass. Und der ist jetzt auch ripped. Und, Entschuldigung, auf seinem Instagram-Account kann man diese Transformation
krass
verfolgen. Da muss man aber auch sagen, Respekt, was der da reingesteckt hat in diese, gibt es eine Folge mit Two Bears, One Cave, mein Lieblingspodcast mit Bert Kreischer und Tom Segura, da ist er zu Gast und da reden sie darüber und da erzählt er, was der alles gemacht hat, um da hinzukommen, also, ne?
Ja, großer Respekt.
Schon krass. Ja, absolut.
Da fragt man sich jemand, der so viel Disziplin hat, wie das dann so weit kommen konnte überhaupt, dass der so in die Breite gegangen ist, weil offensichtlich hat der mehr Disziplin als wahrscheinlich jeder von uns. Es ist schon krass so.
Je nachdem, ich kann mich natürlich jetzt nicht direkt in ihn reinversetzen. Nein, ich habe den Podcast auch nicht gehört. Es ist einfach, manchmal ändern sich die Prioritäten.
Ja,
genau.
Zeig mal,
das Bild hatte ich schon gesehen, aber es ist enorm einfach.
Ja.
Na, also absolut krass.
Man sieht halt auch, wie viel besser jetzt er aussieht. Ne? Das ist schon einfach eine gute Entscheidung gewesen.
Zuletzt mal, wie ist der David Duchovny-Film Evolution, meine ich. Da hat er auch mitgespielt, ne? Wo sie mit dem Shampoo die Aliens.
Ja.
Da ist er auch
einer. Was am Ende Head and Shoulders. Auch so
also ein die Schleichwerbung, ey.
Alter, ja.
Die enorme Schleichwerbung. Aber auch My Name is Earl dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Auch eine sehr coole Serie. Eine, die gern vergessen wird mittlerweile.
Genau. Ja. Finde ich voll schade, weil das ist auch so eine Wholesome-Serie, die eigentlich auch ein nettes Thema hat. So diese Idee, Karma ist echt und ich tue gute Sachen.
Genau, so ein Typ, der früher ein Arschloch war, will jetzt Gutes tun und den Leuten, denen er Unrecht getan hat, wieder es gut mit denen
machen. Genau, also es ist wirklich auch eine ganz liebe Serie eigentlich. Die verliert sich irgendwann, als sie halt von der Prämisse nicht mehr wissen, was wir jetzt noch machen sollen so. Aber die ersten Staffeln waren für mich fast schon so was Religiöses. Ich fand das irgendwie, ich habe mir wirklich die ganze Zeit gewünscht, dass das Leben wirklich so funktionieren würde, ne? Dass du irgendwie gute Sachen tust und dann passieren dir auch gute Sachen. Das wäre so, die Welt wäre so einfach, ne? Wenn das so wäre. Und das habe ich sehr gerne geguckt. Es ist halt auch eher so, also richtig lustig auch nicht, ne? Aber einfach so schmunzeln.
Ja, es war eben, du wirst mitgerissen und kannst.
Ja. Ich werde es nie vergessen, wie heißt nochmal der Hauptdarsteller? Ich vergesse es gerade.
Jason Lee,
ne? Ja. War ja eigentlich Skater, ne? Das darf man nicht vergessen.
Ist er in der Tony Hawks mit dabei, meine ich? Irgendwie so.
Kann sein, aber war der früher einfach ganz normaler Profi-Skateboarder, aber halt jetzt nicht so mega erfolgreich, aber da kennt man ihn eigentlich.
Ja, der ist halt, glaube ich, auch so ein bisschen in Verruf geraten wegen Scientology.
Der ist bei Scientology.
Und der hat es irgendwie nie so richtig geschafft. Der hat dann auch, glaube ich, mal in Vanilla Sky hat er mitgespielt und hat mal so ein, zwei größere Rollen gekriegt. Aber der kommt ja auch aus diesem Kevin Smith-Zirkel tatsächlich. Der ist ja in
Clerks, oder? Nicht
Clerks, nee, Mallrats.
Ah ja, doch, nee, Mallrats, genau. Mallrats als Brody Bruce.
Ja, ja, mit dem, diese Schokobrezeln.
Ja. Da spielt auch mit, Ethan Suplee.
Oh, aber ja. auch Chasing Amy, auch Dogma, also alles.
Ja, ja, der ist aus dieser, auch Clerks 2 spielt auch, also der ist aus diesem Kevin Smith-Universum, aber ja, so richtig hat er es irgendwie nie
nicht geschafft, leider.
Ja.
Morning, Leslie. Did you have a good night?
I did. I watched a really good documentary. What is that?
This is what I did last night. After I got home, I drank 6 more glasses of whiskey, and then I finished crafting this small harp, using a bandsaw, a spokeshave, and an oscillating spindle sander.
Beautiful.
But wait, there's more. Here are some photographs of me drinking the whiskey. You'll notice I'm holding up yesterday's newspaper so you can tell that I'm not lying.
I feel like I'm in a spa.
Nicht, dass wir zu wenig dann darüber sprechen, Parks and Rec, auch eine richtig coole Serie, habe ich nie ganz den Zugang gefunden, muss ich sagen, also irgendwann, man musste seine Zeit auch haushalten und ich habe aber auch ähnlich wie bei It's Always Sunny viel Clips immer wieder mal gesehen, gerade auch Nick Offerman als, oh, wie ist er dort in der Rolle?
Ron Swanson.
Ist auch so
eine geile Figur.
Ist auch so ein sehr, sehr formierter Charakter eben und wir sehen ja Nick Offerman, ich freue mich immer wieder, wenn ich ihn sehe, nicht zuletzt dann bei Last of Us, natürlich in einer komplett anderen Rolle.
Ron Swanson, ja, King of Memes, da gibt es ja auch tausende von ihm. Zitate ist auch so ein bisschen der alte weiße Mann in der Serie, also so der mag, isst gern sein Fleisch und ist Anhänger vom Kapitalismus und von Holzarbeiten und Schnitzen und Jagen und so, also der komplett der
typische
aus der,
Konservative,
der typische Konservative, würde heute wahrscheinlich so auch nicht mehr funktionieren, weil er so ein bisschen da natürlich der Antiheld ist, der die meisten Lacher hat und auch durch Weisheit und am Ende des Tages auch immer mit Herz glänzt unter dieser harten, macho-mäßigen Fassade und so. Du hast halt wirklich auch da wieder so einen Cast, du hast so viel Talentierte, du hast Aziz Ansari, du hast Aubrey Plaza, du hast Chris Pratt, du hast Rob Lowe, du hast
Rob Lowe ist auch so gut.
Amy Poehler. Also du hast da unglaublich viel Talente, auch aus Writer von Saturday Night Live und so. Und da ist schon sehr viel guter Humor.
Ja, da ist auch jede Figur eigentlich gut. Ne? Das hat jetzt gerade, wo ich sie so durchgehe, gerade wie sowas wie Rob Love, der selten auftaucht. Aber wenn er dann da ist, der spielt so eine geile Figur irgendwie.
Aber
so
kommt komplett halt auch, das kontrolliert. Der kommt auch, glaube ich, erst in der zweiten oder in der dritten Staffel. Mhm. Du hast noch hier natürlich ihren Love Interest, habe ich ganz vergessen. Wie heißt der? Adam Scott.
Wo die Leute sagen, warum auch immer sagen die Leute, dass Adam Scott ein bisschen wie ich ausschaut, das verstehe ich nicht.
Ich finde, ihr beide habt irgendwas. Doch.
Ja, es sind vielleicht die Augen, aber der Rest nicht.
Also ich habe mir das schon mehrfach gedacht.
Also er hat Haare, Gregor.
Nee, ich habe auch Haare, nur nicht auf dem Kopf.
Es ist so ein bisschen wie es ist Nase und Mundpartie. Da ist irgendwas, wirklich.
Es ist so irgendwas. Adam Scott, aber auch ein sehr guter Schauspieler, unabhängig von allen Vergleichen hier und gerade
du meinst, im Comedy. Obwohl er trotzdem
obwohl er aussieht wie ich, hat er trotzdem auch noch Talent. Da gab es ja auch diese eine Serie, die jetzt wiederbelebt wird, wo die Catering-Service spielen. Da war ja auch
Adam Scott. Party Animals,
wie auch immer, das wird ja revived jetzt, glaube ich.
Echt? Okay. Ja. Party Animals war auch sehr gut. Auch ein bisschen vor seiner Zeit. Aber wir haben noch Rashida Jones, haben wir auch noch nicht erwähnt, die auch noch mitspielt. Und Ben Schwartz, der leider erst später kommt, der die beste Rolle hat.
John Ralphio.
Der dann Aziz Ansari, die wollen dauernd Business machen. Und sind beide Supposer und wollen dann 720 Media, weil 360 reicht nicht. Ja. Und dann irgendwie ihren riesen Loft haben mit so einem Korb und dann haben sie Detlef Schrempf, den lähmsten.
Also, ich liebe Detlef Schrempf.
Ja, weil wir Deutsche sind, das war unser deutscher Export in die NBA, aber in Amerika war Detlef Schrempf.
Ja, natürlich, null.
Der uncoolste Basketballspieler. Und dann haben sie Detlef Schrempf für einen Werbespot und er spielt sich auch noch selbst und so. Und John Ralphio, der, ich bin sowieso großer Ben Schwartz-Fan und, der hat ja mit hier, wie heißt der aus Silicon Valley da? Dieses Impro-Special. Swartz in Middleditch, Tom Middleditch.
Ja, das ist es.
Das ist eines der, da habe ich 5 Sterne bei Letterboxing, was ich selten tue. Es ist für mich eines der besten Comedies, die ich je gesehen habe, muss ich wirklich sagen.
Wo sie das Publikum irgendwie mit einbauen.
Ja, wo sie mit dem Publikum diese 3 Shows machen, wo das Publikum alles rein will. Das ist so fucking lustig. Middleditch und Swartz, ich glaube, die haben sich ein bisschen verstritten oder irgendwas ist so. Die machen auf jeden Fall nichts mehr zusammen. Tom Middleditch macht jetzt Twitch-Streaming übrigens.
Middle
Twitch? Ist ja lustig. Ja, der Twitch, also total ernst. Also
es heißt Middle Twitch, oder? Geht auch nicht anders, oder?
Das weiß ich
nicht.
Twitch.
Er muss es so benennen.
Aber es ist super sympathisch, weil wenn du dem, ich folge dem auf Instagram und sehe dann immer seine Ausschnitte aus. Und er ist halt einer von uns. Mhm. Zockt halt Call of Duty Warfare oder weiß ich nicht und sitzt da vorm Greenscreen und.
Ist aber lustig.
Streamt einfach so.
Super.
John Ralphio. Big T, what it do, nephew? John Ralphio, I have a hot investment opportunity that you are going to want to jump all over.
Hit me with it, Daddy.
The Snake Hole Lounge.
Heard of it?
Is looking for investors.
No way. Yesterday, if you would have asked me, I would have said no, but thank God my grandfather just died, so I am a flush with cash.
Awesome. I have 4,000 bucks. All I need you to do is kick in 6 G's, and then you and I are part owners of the hottest nightclub in Pawnee. Also, sorry about your grandpa.
No worries, he was a dick. Here's the thing. I can kick in 5 G's. That should be enough, right?
No, it's not enough. I just said I need 6 G's. What about your trust fund?
My parents had it amended. I don't get anything till I'm 50, which is a waste, because I'm gonna be a billionaire in Costa Rica by then, eating dolphins and hanging out with lady singers.
It's not a huge deal. Just sit tight. I'll take care of it.
You wanna come home with me?
Don't you work at Lady Foot Locker?
Parks and Rec war auch, Jenny Slate hat aber auch mitgespielt, oder? Ist sie so verstrahlte Tochter oder kriegt die Serien durcheinander?
Jenny Slater?
Jenny Slate von, war auch bei SNL und ist dann in diverse Schauspielerrollen übergegangen. Die verstrahlt, so wo sie so eine verstrahlte Tochter spielt, wo sie dann immer mit John Ralphio.
Das weiß ich, Billy Eichner ist noch dabei.
Billy Idol?
Billy Eichner.
Billy Eichner, achso Eichner, ja, ja, ja.
Billy on the Street, kennst du den?
Der ist ein bisschen älterer, oder? Kriege ich das durcheinander?
Nö.
Ich muss mal gucken, weil den ganzen Namen.
Dann kennt ihr den, der so, der hat jetzt auch diese eine Judd
Apatow. Ah, okay. Ja. Okay, das Gesicht, ja. Kommt mir vertraut vor. Ja, man kriegt die dann komplett durcheinander immer. Ein paar Sachen wollen wir auf jeden Fall mal ein bisschen besprechen, bevor wir dann dicht machen. Hier, Brooklyn, nein.
Wir haben aber immer noch, wir müssen noch eine dritte Folge machen.
Das wird eine dritte Folge auf jeden Fall, ja, gerade auch über die aktuellen. Brooklyn, nein, haben wir schon ein bisschen angerissen. Insofern, ich meine, Andy Samberg habe ich immer sehr gern geschaut bei SNL, aber du weißt, dass er auch eine gewisse Archetype war, die Art, wie er seinen Humor strickt. Und Lonely Island, mag man davon halten, was man will. Ein paar Songs sind unendlich Ohrwürmer, ja, also so The Golden Rule höre ich heute noch rauf und runter gefühlt im Kopf. Fuck me like you fucked Bin Laden und die ganzen anderen Sachen ist immer.
Ich muss offensichtlich, ich höre das von allen immer, ich habe das nie mitgekriegt.
Hast du nicht Never Stop, Never Stopping den Film gesehen?
Das musst du gucken, ja.
Ich kenne den Trailer und irgendwie habe ich das Gefühl, das reicht schon.
Die Zeit der SNL-Filme.
Okay, ja. Ja,
die Zeit der SNL-Filme ist vorbei an sich, aber das war wieder mal so ein typisch wie so in den 90ern noch. Eine meiner
Lieblingscomedies neben Anchorman, Never Stop, Never Stopping, ist so fucking
cool. Okay, werde ich.
Ich liebe den. Und die Songs da drinnen sind auch so gut produziert. Ah, das ist toll.
Ja, okay, ich finde Samberg super. Ich hab Brooklyn sehr gerne geguckt.
Ende. Ich fand es interessant zu sehen, dass es nicht nur komplett Andy Samberg in der Rolle ist. Es ist zu 95%, würde ich sagen. Aber es fühlt sich trotzdem noch ein bisschen anders an in der Rolle als Polizist, New Yorker Polizist.
Ich finde das Setting, eine Comedy-Polizeiserie, da sind wir wieder bei Scrubs, ist auch so ein bisschen, ist es schon passend, weil er hat ein bisschen diese JD.
Ja.
Persönlichkeit, dass er immer an was Quatschiges denkt und zu allem irgendeine lustige Assoziation hat und ihm Dinge wichtig sind, die eigentlich ihm nicht, in seiner Position nicht wichtig sein sollten. Mhm. Er kann mit Geld nicht umgehen, das sind auch so typische Sachen. JD hat auch immer irgendeinen Shit gekauft, den man nicht gebrauchen konnte und so. Also ich sehe da Parallelen, aber was mir vor allen Dingen gefällt, sind halt auch wieder der Cast. Also von Terry Crews bis hin, ich vergesse, wie Raymond Holt, der Schauspieler heißt. Aber
Andrew Brauer.
Aber es ist auch so, das ist auch so eine, ich will nicht sagen, es ist keine Alec Baldwin, aber so eine Autoritätsfigur, der man irgendwie auch Sachen glauben würde, so wenn sie einem das jetzt privat das erzählen würde.
Vaterfigur.
Ja. Schaffst einfach, schaffst auch Dinge gut zu erklären. Ist aber jemand, mit dem du eigentlich keine Party machen willst. Aber du willst, dass dir die Welt erklärt.
Perry Cox in Scrubs
Genau. Es sind so diese, ich sehe da durchaus Parallelen. Es ist aber auch von Staffel zu Staffel, hast du gemerkt, so hier die Formel wird jetzt irgendwann ein bisschen langweiliger und jetzt haben sie auch aufgehört und ist interessant, weil sie haben jetzt in der letzten Folge oder in der letzten Staffel haben sie nochmal so dieses eigentlich krasse Thema Polizeigewalt so reingebracht, Was halt irgendwie, und da merkt man es halt, es ist, die Zeit ist vorbei für lustige Polizeiserien, weil du kannst diese beiden Themen eigentlich nicht jonglieren.
Und musst du einfach ignorieren. Nein.
Ja, und das haben sie ja lang genug gemacht. Und jetzt ist die letzte Staffel, da haben sie sich halt gedacht, das finde ich irgendwie cool, jetzt machen wir nochmal dieses Thema, wo alle sagen, ja, warum macht ihr sowas nicht? Und dann merkst du halt auch, warum das nicht so gut funktioniert, weil es halt nichts zum Lachen ist. So. Ja. Aber sie versuchen es trotzdem, weil, nur ganz kurz, habt ihr sie schon gesehen?
Nee, noch nicht.
Ist auch nicht so, aber auch da, da gibt es dann halt auch Dr. Cox und der hat dieselbe Rolle, also er ist auch wieder da. Und er spielt den Vertreter von der Polizeigewerkschaft, die halt immer pro Polizei sind. Und dann hast du halt die ganze Zeit nur so er ist halt 100% pro Polizei, ganz egal, was passiert und wer was gemacht hat. Und das spielt er auch so geil schon wieder. Und da siehst du so diese Dr. Cox-Echos. Und wie gesagt, ich finde, sie haben es okay gemacht, aber das Thema ist halt irgendwie einfach kein lustiges. Und ich bin auch froh, dass sie jetzt durch sind, weil, wie gesagt, du kannst nicht als Polizist dich lustig machen über irgendwelche Fälle, wenn gleichzeitig in echt alles so dramatisch ist. Ne? Das funktioniert nicht mehr. Ist eigentlich schade, aber es hatte seinen guten Run. Aber da sind so gute Folgen dabei gewesen. Da habe ich teilweise wirklich einfach begeistert, weil das ist ein Krimi manchmal, aber gleichzeitig ist es auch so eine Comedy-Serie und dann lernst du noch was.
Ich muss gestehen, ich habe Brooklyn Nine-Nine kaum. Ich habe immer mal ein paar Folgen geguckt. Es hat mich nie, obwohl ich eigentlich alle da mag, auch Chelsea Peretti zum Beispiel, Stand-Up-Comedian, die ich sehr lustig, der folge ich auf die Instagram schon seit Jahren. Gut
in der Rolle.
Und die ist tatsächlich in Real Life, also ihr als Stand-Up-Comedian finde ich die auch sehr, sehr lustig. Aber ich bin irgendwie mit der Serie nie so hundertprozentig warm geworden. Ich weiß gar nicht, warum. Vielleicht habe ich der auch zu wenig Chance gegeben. Aber die hatte irgendwie nicht so richtig einen Appeal auf mich. Ich kann es gar nicht genau erklären. Aber ich weiß, dass ganz viele Leute um mich rum, die gerne gucken und auch immer gelobt haben und so. Aber es gibt's ja, man kann
ja
auch nicht
alles gucken. Ja, ne? Es ist ja auch, also, es ist eher so eine 8 von 10 als mehr. Es ist wirklich so, du kannst es gut gucken, aber man muss es nicht gesehen haben.
Genau, ich für mein Gefühl, ich bin auf so kleine Binge-Watching-Dinger dann gegangen. Ich konnte so 2-3 Folgen hintereinander durchballern, aber danach war erstmal genug für ein paar Monate.
Also es ist wirklich so, du guckst so ein paar Folgen, dann merkst du, okay, jetzt gucke ich schon gar nicht mehr richtig hin.
Genau.
Mhm. Und dann machst du aus und guckst irgendwann später nochmal. So geht's mir zumindest, weil ich diese Familie einfach gut finde. Ich mag auch die Werte, die sie da vertreten. So, da geht's auch wieder um Freundschaft, Loyalität. Sowas kann ich mir auch häufiger angucken.
So, do you recognize any of these men?
I was hiding in the bathroom stall, so I didn't see his face, but I heard him. He was singing along to the music at the bar.
Do you remember what he was singing?
I think it was that song, I Want It That Way.
Backstreet Boys, I'm familiar. Okay. Number one, could you please sing the opening to I Want It That Way?
Really? Okay. You are my fire.
Number two, keep it going.
The one desire.
Number three.
Believe when I say.
Number four.
I want it that way.
Tell me why.
Ain't nothing but a heartache.
Tell me why.
Ain't nothing but a mistake.
Now number five.
I never wanna hear you say.
Woo!
I want it that way.
Oh, chills. Literal chills.
It was number five. Number five killed my brother.
Oh my God, I forgot about that part.
Hast du Simon mal in irgendeinem Interview die echte Stimme von der Schauspielerin von Rosa gehört? Weil sie spricht ja bewusst so tief, so diese harte, knallharte Polizisten und verstellt ihre Stimme dabei.
Nee, um weiß ich, kenne ich ihre echte
Check
Stimme
mal, gar nicht. Irgendwo sind dann noch mal so Tonight Show Interviews oder so. Rosa und dann, ist ja so, ja. Und dann weil man ist ja so dran gewöhnt, dass die in ihre tiefe, sonore, ich bin eine ernsthafte,
knallharte. Ja, sie spricht ja auch immer nur so, ja, immer so die ganze Emotionen Zeit.
Ne? Und du merkst dann, oh nee, die spricht wie ein normaler Mensch sonst. Ist auch dabei bei dem West Side Story Revival. Meine ich, spielt ja auch eine Rolle und singt. Da unter anderem.
Es ist faszinierend, wie man all diese Leute immer wieder trifft.
Ja. Also, wir haben sau viele Themen. Vielleicht können wir eine Sache hier nochmal reinschmeißen, bevor wir dann irgendwann mal auf eine dritte Folge hier gehen. Und nicht direkt Sitcom, aber ich würde fast schon sagen, auch eine der wichtigsten so Sketch-Comedy-Serien, die in den letzten Jahrzehnten gewesen sind. Chelsea Peretti, meine ich, müsste mit Jordan Peele verheiratet sein oder zumindest zusammen sein. Und Jordan Peele kennen die meisten vielleicht heutzutage eher als erfolgreichen Horrorfilmregisseur, aber Key & Peele, also wirklich die Sketch-Comedy der Mid-2000er, würde ich sagen. Jordan Peele und Keegan-Michael Key, die quasi ihr Mad-TV-Duo nochmal in vielen verschiedenen Rollen in kleinen Sketchen ausführen und bevor es noch Memes, klassisch als Memes gab, da wurden Memes auch formiert mit den beiden. Also fast jede Folge hattest du mindestens ein Juwel mit drin.
Also man muss sagen, dass die ja beide bei Mad TV waren, bevor sie Key and Peele gemacht haben. Was hier in Deutschland irgendwie auch, das lief, glaube ich, aber synchronisiert kannst du eh dann gleich schon in die Tonne.
Lief auch irgendwie spät nachts.
Und ich habe auch ehrlich gesagt wenig von Mad TV gesehen, aber ich weiß, dass da auch, dass auch eine richtige Talentschmiede war.
Ich liebe Mad TV.
Und also, da kamen halt echt viele gute, Bobby Lee zum Beispiel sei erwähnt. Und wie gesagt auch John Peele. Und ich finde halt, da ist auch wieder die Diskrepanz zwischen Key und Peele, ist für mich eines der lustigsten Sketch-Comedies, die es gibt. Und jetzt macht er einfach die krassesten Horrorfilme.
Ja,
hat er nicht sogar einen Oscar gewonnen? Oder? Nee.
Nominiert, glaube ich.
Nominiert, aber ich meine, das ist schon ein krasser Wandel. So, hallo von Internet-Comedy.
Ja.
Wahnsinn.
Also, und Key & Peele hat so viele lustige Sketche. Und das Geile ist, ich kenne selber nicht alle. Ich versuche immer, und es gibt's nicht. Ich habe neulich noch geguckt, es gibt irgendwie keine Blu-ray mit allen Folgen irgendwie drauf. Oder wenn dann für $200 oder weil das dann nur einmal eine Auflage gab oder so. Das ist irgendwie nervig. Und da mal einmal an alle Folgen irgendwie ranzukommen. Weil ich stolper immer wieder, immer wenn ich Leuten zeige, ey, kennst du das von Key & Peele, dann finde ich wieder neue Folgen. Und es gibt halt so viele geile Anspielungen, auch viel mit diese, also eine der berühmtesten Folgen ist, oder eine der berühmtesten Sketche ist die, wo, das war zur Obama-Zeit, wo
die Begrüßung, die Handshakes.
Und du hast so, er spielt halt quasi Obama. Und Obama läuft so einen Gang entlang, wo er so ganz vielen Leuten so die Hände schütteln muss. Und da stehen halt schwarze Leute und weiße Leute. Und immer wenn es weiße Leute sind, dann John Peele so, nice to meet you. Und wenn ein Schwarzer ist, hat er immer irgend so ein Special. Come, brother.
So, und bring it in.
Und so, das geht halt mega lang. Es geht nur 5 Minuten. Oh, nice. Und dann auch so einmal so ein schwarzes Baby. Und er nimmt das Baby so, oh, you my dog. Und dann so ein weißes Baby. Und dann so, schüttelt er eben nur so die...
Ja, der ist dem Baby die Hand geschüttelt, ja.
Und am Ende steht halt Key.
Ja.
Und der ist ja so nicht ganz so schwarz, der ist ja so braun von der Hautfarbe her. Und er ist so ganz aufgeregt.
Und weiß nicht,
was er jetzt kriegt. Und dann kommt so Jordan Peele, steht so vor ihm und guckt ihn so an. Und er guckt ihn so an und dann so... Oh my, Und dann umarmen sie ihn so. Und es ist irgendwie so ein Holz-Moment. Und die machen so viel auch schwarzen Humor im wahrsten Sinne des Wortes, so mit Gang-Humor und Footballspieler und all.
Also ja, diese Abfolgen, wenn man hier NFL in den letzten Jahren geguckt hat, die haben ja auch dann immer so die Aufstellung, wo sich alle selber vorstellen. Das und das ist auch so ein Running Gag da, wo sie dann einfach die absurdesten Namen in den Vorstellungen
so. Weil es aber auch so ist, ne, dann sagt er so, da gibt's, wenn man NFL guckt, dann gibt es immer so diesen Moment, wo die Footballspieler so hochgucken und ihren Namen sagen. I'm Wendell James.
Genau, bei der Aufstellung, wenn sie gezeigt wird.
Und dann noch ihr College, wo sie herkommen. Und das machen sie auch 5 Minuten lang. Und die haben einfach so viel unterschiedliche Typen. Dann einer mit Dreadlocks und so einem Helm. Und dann so, I'm Lamont Chabon Bram Blotzbord from Minnesota College of United. Und dann kommt der nächste Schnitt. Hey, I'm Sam. Und sie haben so viele unterschiedliche Typen. Und es geht 5 Minuten lang. Und ich finde das so lustig.
And there really are some characters on this year's squads, aren't there, Jeff?
That's right, Dave. It does seem like the most flamboyant personalities came to the forefront, and they are here. Let's meet the players from the East.
DeMarcus Williams, University of Georgia.
C.J. Jackson, Wayne State University.
Tavarius Smith King, Merrimack College.
Todd Royal, Smoochie Wallace, University of Miami.
Desquarius Green Jr., University of Notre Dame.
Ibrahim Moizus, University of Tennessee at Chattanooga.
Jack Marius Tack-Theratrix, Michigan State University.
The Isaiah T. Billings Clive, Coastal Carolina University.
Aber ich habe das mal gepostet und die Resonanz darauf war eher bescheiden. Es ist, glaube ich, auch so ein Ami-Ding.
Ja,
wenn du,
klar.
Wenn du Football guckst und die Art und Weise checkst, die sie da verarschen, dann ist es, glaube ich, lustiger, als wenn du dir sagst, okay, das sind einfach nur Typen, die gerade ihren Namen sagen, wo ist da der Joke?
Ja, also du findest, ja, mach aber gerne erstmal.
Nee, ich wollte nur auch kurz, also ich kenne jetzt auch nicht alle, aber ich habe mir gerade vorgenommen, die mir auch mal alle zusammenzusuchen. Ich habe vor kurzem habe ich den gesehen, wo es darum geht, warum die Black Eyed Peas sich getrennt haben. Und da ist dann irgendwie.
Kennt ihr das? Nee, hört sich auch an.
Ja, weil Andrew 3000 ist doch so ein crazy Weirdo.
Du meinst Outcast.
Das haben wir gesehen. Die Black Eyed Peas, sorry, ich habe
Das mit dem Kaffee, ne?
Ja, einfach, sie treffen sich im Café und du merkst dann so,
Big Boy und André.
Ist völlig crazy, bestellt sich irgendwie einen großen Helm mit einer blauen Flüssigkeit, wo er dann mit drei Strohhalmen irgendwie trinkt, während er irgendwie, weiß ich, Klarinette spielt und alles so. Und sie versucht ein normales Gespräch mit ihm zu haben und es geht einfach nicht, weil er so crazy ist. Ja. Und das ist schon nah dran an der Realität, glaube ich, dass sie sich einfach nicht verstanden haben irgendwann. Irgendwann ist der eine zu verrückt geworden.
Es sind manche Geschichten, die dann aufgegriffen werden. Ich empfehle auch das Pitch-Meeting zu Gremlins 2, wo die dann so einen Raum zeigen, wo Executives drin sind. Wenn jemand noch sich an Gremlins 2 erinnern kann, ist einer der durchgeknallsten Hollywood-Filme ever. Ja. Und da kommt eben, ich glaube, Jordan Peele in seine Rolle als Ideengeber rein und pitcht dann ganz absurde Sachen, die aber natürlich im finalen Film so drin gelandet sind. Und Absurdität einfach, wenn er diese dümmsten hier. Und da ist Hulk Hogan im Kino und dann stehen die alle auf und wird erschossen und dieses und jenes und alles. Und die Verhörszene mit Steve Urkel und Carl Winslow. Ja, wo nochmal so gezeigt, ich weiß nicht, war da noch eine Puppe mit dabei oder so, aber warum auf einmal Steve Urkel als Charakter die Serie alle unter einem Dach übernommen hat und dann haben sie das nochmal als so Verhörszene nochmal neu interpretiert. Ich habe mir damals extra ein VPN geholt, um die Sachen zu schauen. Das ist auf Comedy Central gelaufen. Und das war noch zu der Zeit, wo Comedy Central wirklich auch, ich habe fast jeden Tag Daily Show und Colbert Report damals geschaut, weil die auch noch lustig waren zu der damaligen Zeit. Da ist das auch für einige Jahre eben auch in dem Programm mitgelaufen. Aber ich meine, nicht jede konntest du auch in Europa schauen. Was aber zum Glück ist, dass viele dann eben als Einzelsketch, das waren eben wirklich so 20, 25 Minuten Folgen mit 4 oder 5 Sketches, die dann jetzt einzeln auf YouTube gelandet sind. Genau, und du siehst auch immer, die haben so einen ultra großen Click-Count oder so. Manche, okay, die hat 70 Millionen und alles, ne, weil es einfach auch so universell lustig ist.
Substitute-Teacher sehe ich hier gerade auch einen super, wo die Namen immer falsch vorliest, 211 Millionen. Also die sind super, super krass erfolgreich. Das ist auch perfekt, weil das so 2-Minuten-Clips, 3-Minuten-Clips. Ja, und immer auch hoher Production Value.
Ja, ja, ja.
Also es ist auch immer, so ein bisschen hat mich das auch immer so an Chappelle Show erinnert, so von den Sketchen.
Ja,
so
ja.
Ja, auch weil es dieser Fokus so auf so Black Culture ist.
Black,
ne?
Comedy, ja.
Absolut.
Ja, aber wenn ihr die Gelegenheit habt und noch nicht viel gesehen habt davon, checkt gerne YouTube aus, da findet ihr ohne Ende Krams. Leute, wir haben noch sowieso etliche Serien und es macht mir sehr viel Spaß, weil man kramt so ein bisschen in seiner Glotz-Vergangenheit nach.
Ja, da werden wir noch einiges machen.
Aber ein dritter Teil kommt auf jeden Fall rum, weil wir müssen natürlich auch. Über, oder ein vierter auch, Big Bang Theory, wir haben noch Two and a Half Men.
Oh, da freue ich mich
aber drauf. Also, es gibt mehr als genug Leute, die ProSieben einschalten und ohne eine gucken.
Ja. Aber das ist schon fast lazy Comedy. Ich meine, bei Schrecklich nette Familie haben sie natürlich auch gewisse Tropes immer und wieder wiederholt, aber das sind so wirklich Sachen, wo ich denke, auch bei Big Bang Theory, die haben eine Schicht an Gag und der wird einfach über 20 Staffeln. Ne? Er ist unbeholfen mit Frauen, er ist rich und kriegt alle Frauen. Und das ist jede Folge der gleiche Shit. Es gibt nichts darüber hinaus. Und bei Big Bang Theory auch. Er weiß alles und korrigiert jeden, der irgendwas falsch nennt.
Mach's nicht zu clever.
Und aber es ist so, jedes Mal, du hast das Gefühl, du hast eine Folge gesehen und du kennst alle. Da fand ich halt Friends oder Seinfeld, also die sind viel abwechslungsreicher in ihren Beobachtungen und ihren Quirks. Natürlich sind die Charaktere da auch in gewissen Klischees auch gefangen, aber ich finde Two and a Half Men und Big Bang Theory, es tut mir leid für alle Fans, kann ich jetzt schon mal als Spoiler sagen, ich finde die richtig kacke.
Ja, ich hasse es. Ich hasse kaum eine Serie mehr als das, auch weil ich selten den Kontrast so scharf gesehen habe zwischen, wie das Leute feiern und wie das gehypt wurde und wie scheiße es eigentlich ist. Aber
wie erfolgreich und wie scheiße.
Ja, also ich sehe, in Deutschland verstehe ich, dass das so erfolgreich ist, weil Deutschland lacht gerne über andere, also so lacht gerne über jemanden, der ein Loser ist oder so. Das machen die Deutschen sehr gerne.
Man lacht gerne über Leute als mit Leuten.
Ja, und es ist leider wirklich so ein deutsches Ding. Und aber dass das auch international so erfolgreich ist, irgendwie ärgert mich das, weil das irgendwie ist eine böse Serie. Also ich meine, die hat schäbige Inhalte, die hat schäbige Werte, die hat kein wirklich, die ist nicht wholesome, die ist nicht witzig. Ich hasse sie. Also Freunde von mir lieben die und so. Also ich würde es denen so nie sagen, aber boah.
Ja, da können wir uns mal nächste Folge damit oder unsere nächste Folge damit auseinandersetzen. Ich liebe die Serie zwar nicht, aber ich habe eine Zeit lang viele Folgen weggeguckt, weil es einfach so ein...
Ja, vielleicht kannst du erklären, was das Lustige ist.
Es war auf jeden Fall etwas, wo Beschäftigungstherapie, irgendwas, wo du dann dich nicht zu sehr anstrengen musst und so ab und zu mal mitschmunzeln kannst, was natürlich dann sehr komplett auf Klischees gegangen ist. Können wir nächste Folge bequatschen, inklusive wir wollen noch ein bisschen über Brit-Comedy mit euch quatschen, ob da was euch mit dabei ist. Weil
ja, In-Betweeners und so, da können wir auf jeden Fall, heißt das In-Betweeners? Ich weiß nicht. Oder Workaholics, aber es gibt so ein paar von den Sachen.
Space gibt es sehr viel. Ich bin auch ein Father Ted oder Blackadder-Fan von
Also da müssen wir auf jeden Fall noch mal einiges. Gibt's British Comedy gibt's verdammt.
Und als Sci-Fi-Fanatiker, wenn du Red Dwarf nicht geschaut hast.
Doch, habe ich gesehen.
Okay,
habe ich nachgeholt, ja.
Ja, auch fantastisches Zeug. Leute, ich bedanke mich bei euch. Danke, das macht mir immer wieder sehr viel Spaß. Gerne. Und wir holen das gegebenenfalls demnächst nach, je nachdem, wenn wir wieder einen schönen Termin hier zusammen bekommen. Also alles spätestens in 8 Monaten. Passt dann schon. Ihr da draußen, checkt gerne plauschangriff.de aus für eine Sammlung der Folgen, der alten inklusive auch der neuen und nach Möglichkeit natürlich 2 Wochen dann auch auf Rocket Beans TV kriegt ihr was Frisches zu hören. Habt ihr noch einen Glotztipp oder so, den ihr den Leuten mitgeben wollt, ob Comedy oder nicht?
Ich irgendwas, gesagt, was aktuell schaut euch Murderville das Christmas Special an oder Murderville generell. Ich will einfach, dass da eine zweite Season kommt und ich glaube, die Hoffnung kann ich begraben. Es ist zu Special Interest, aber das wäre mein Tipp nochmal.
Ich habe leider keinen. Also außer, dass wir bei Butterbinge immer wieder viel Sachen empfehlen, aber jetzt gerade fällt mir nichts ein.
Okay, ja, ich hätte ja das auch keine Comedy, ich hätte Star Trek gesagt. Also Strange New Worlds, die anderen sind alle scheiße.
Das auf jeden Fall.
Strange New Worlds ist fantastisch, der Rest ist kacke.
Das kann ich aber auch sehr empfehlen. Star Trek-Fans, ihr seid wirklich auch sehr nervig. ihr schafft es auch wirklich immer in jedem, das ist wie Simpsons-Fans, in jedem Dialog schafft ihr es, irgendeine Folge von Star Trek. Das ist wie die eine Folge, wo Kirk und, oder weißt du noch, damals als Maggie und Homer, nein, Mann, ich gucke die Simpsons, ich gucke Star Trek nicht, nervt mich doch nicht.
Ich habe gerade nachgedacht, welche Star Trek-Serie war mit Maggie und dann habe ich Homer gehört. Ja, okay. Auf diesen Punkt dann. Schreibt gerne auch über Social Media, wenn ihr Vorschläge habt über Serien, die wir quatschen können. Im Sitcom-Podcast bestimmt haben wir auch noch was übersehen. Und wir hören uns in Bälde. Bis dann.
Tschüss. Mr. Bundy, Ihre Ausführungen bitte.
Euer Ehren, sogar ein Mann mit so offensichtlich begrenzter Intelligenz wie Sie kann in diesem Fall urteilen. Ich stand schon vor Gericht, in tausenden von erfundenen Fällen. Ein paar echte, ein paar eingebildete. Das Wichtigste ist, ich habe alle verloren. Ich kenne das Gesetz nicht. Ich weiß nicht mal, wie man eine Frau befriedigt. Ich bin an beidem nicht interessiert. Aber darf ich Ihnen eine wichtige Frage stellen? Wie sind wir das geworden, dieses große Land? Weil wir jedem in den Arsch getreten haben, der unsere Grenze bedrohte. Und das habe ich getan. Ich habe meine Grenze geschützt. Wenn jemand in mein Haus kommt, dann bringt er entweder eine Vorladung oder eine Pizza. Aber das traf auf den Mann nicht zu. Also rief ich die Marines und die 51. Airborne. Was lernen wir daraus, euer Ehren? Entscheiden Sie gegen mich, entscheiden Sie gegen jeden Mann, der für dieses Land gekämpft hat. Die Freundin San Juan Hill und die Freundin Hiroshima. Audie Murphy, Eddie Murphy, Murphy Brown. Braunwürste kommen ins Haus. Die billigen braunen Schuhe, die jeder Arbeiter voll Stolz anzieht. Um denen in den Arsch zu treten, die ungebeten in sein Haus kommen.
Ein Wahnsinnsgebäude mit Nahrung. Was wird denn hier alle sein? Eine kostenlose Probe?
Naja, wenn's sein muss, Käse-Lady. Hören Sie, wenn Sie Ihre Kollegin mit den kleinen Würstchen sehen, sagen Sie ihr, wir warten. Ach, meine Hände sind schon ganz fett vom Essen. Wo ist Kelly mit dem verdammten Handtuch?
Hier bin ich, Daddy. Daddy, was ist das?
Sieht so aus, als wäre es ein Gemüseschätzchen. Halt! Duck dich tief! Hehehehe.
Entschuldigt mal, Familie, aber als einziger, dem noch keine Fingerabdrücke abgenommen wurden, glaubt ihr denn wirklich, es merkt keiner, dass wir im Gang 4 eines Supermarkts wohnen?
Bart, wir sind deine Eltern und wir wissen, was richtig und falsch ist. Also, du gehst jetzt in Gang 12 und holst deinem Daddy ein paar Slipper. Oh, und wenn du schon gehst, bring Mami eine Flasche Parfum mit, ja?
Oh, Al, du hast meinen Geburtstag doch nicht vergessen.
Entschuldigen Sie mal, was machen Sie hier?
Nach was sieht das wohl aus, was wir hier tun? Wir kaufen ein.
Sie sind aber schon 4 Stunden hier.
Wir sind gewissenhafte Einkäufer. Ich lese mir mal die Zutaten von diesen Chips vor.
Kartoffeln.
Nein, das ist eigentlich nicht das, was ich suche.
Ich bin vielleicht nur ein Lehrling, aber eine Familie ohne Klimaanlage erkenne ich sofort. Ich muss es dem Geschäftsführer melden.
Nein, warte einen Augenblick. Du siehst aus wie ein kluger Junge. Vielleicht kann ich dir trauen. Ich bin Bundy, Al Bundy von der Nationalen Supermarkt-Sicherheitsagentur. Es gibt in dieser Gegend hier eine Häufung von Nahrungsmitteldiebstählen und deswegen bin ich hier. Bundy, ich habe die Pfeife dabei.
Wirklich?
Verhalte dich ganz natürlich. Siehst du die Frau da drüben? Nicht hinsehen. Das ist Velveeta, Annie. Der berüchtigte blauhaarige Käsebandit. Ich bin hier in vielen Ländern auf der Spur.
Mrs. Gillis? Sie kauft aber schon seit Jahren hier ein.
Kind, weißt du nicht, dass Gillis der Unterweltname für Käsezusatz ist?
Sind Sie da ganz sicher, Spezialagent Bundy?
Ja, hör zu. Sieh jetzt nicht rüber. Ich glaube, jetzt schlägt sie zu. Ja, ich glaube, jetzt haben wir sie. Der Adler ist gelandet. Jetzt hör zu. Für diesen Fang gebe ich meine Tarnung nicht auf. Also schnapp du sie, Junge.
Danke, Spezialagent Bundy. Na, wie gefällt dir unser Käse, Gillis? Hoffentlich gefällt er dir so gut wie unsere Gefängnisse. Komm mit!
Aber ich war deine Kindergartentante!
Frage an alle Kandidaten. Wir haben 100 Arbeitslosen die Frage gestellt, wenn die Regierung ihnen tatsächlich Arbeit anbieten würde, welchen Job würden sie auf keinen Fall annehmen?
Schuhverkäufer?
Absolut richtig! Und diese Antwort wurde von allen 100 Befragten gegeben.
Ja, das nächste Mal sollten Sie nach Game Show Master fragen.
Dad, hast du eine Minute Zeit?
Für dich, Bud? Nein.
Ich bin nicht Bud. Wie oft muss ich dir das noch sagen? Wenn der Hut auf ist, bin ich Straßenrapper Großmeister B. Wenn er ab ist, bin ich Bud. Verstanden? Also, der Hut ist auf. Wer bin ich?
Mamis zweite kleine Verlade für mich?
Der Großmeister findet das nicht sehr komisch. Jetzt hör zu, Dad. Ich brauche 20 Mäuse für eine Pizza, aber lass das Geld einfach auf dem Tisch liegen, damit ich vor der Tussi so tun kann, als würde ich's klauen. Denn immerhin, ich bin ein Gesetzloser.
Tja, es tut mir leid, Grashüpfer.
Es heißt Großmeister, du Arsch.
Großpisser, Pissrosa, wo ist da der Unterschied? Also hör zu. Es sieht ganz so aus, als müsste ich mit dir in der Sprache der Gosse verkehren.
Du, ich pleite.
Hören Sie, Sie Franzosen-Scheißer! Wir haben im Krieg eure weingetränkten, feigen Ärsche gerettet. Jeden Scheißkrieg, in den ihr verwickelt wart. Also jetzt sagen Sie mir, wo ihr Hans versteckt, bevor ich... Hallo? Weg ist er, feige wie alle Franzosen.
Sie kommen an eine gleichberechtigte Kreuzung. Wer hat da die Vorfahrt? A, der von links kommt, B, der von rechts kommt oder C, der nicht in einem Dodge fährt?
Lass mich sehen, das steht doch da nicht. Das steht da.
Also dann, nächste Frage. Wenn Sie einen Wohnwagen
ziehen... Sie überspringen das. Die stellen keine Wohnwagenfragen.
Aber Al, wenn es in dem Buch steht, kommt es auch in deinem Test vor.
Test. Hätte Peck nicht so eine Scheiße gebaut, gäb's überhaupt keinen Test. Abgelaufener Führerschein. Warum kann eine Heiratsurkunde nicht ablaufen? Stell mir die nächste Frage.
Wo ist dein toter Winkel?
Bei zwei Bier und einer Rothaarigen.